Heute möchte ich Gedanken rüberbringen, die Gott mir in diesen Tagen so aufgeschlossen hat. Ganz tolle Gedanken, ganz neue Gedanken. Also ich denke, dass wir heute etwas lernen über den geistlichen Kampf, über den geistlichen Kampf, geistliche Kriegsführung. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir haben mit Krankheiten, Mächten, Fürsten, Dämonen und so weiter. Und manchmal fragen wir uns, warum wir so viel Anfechtung haben. Wo kommen die ganzen Anfechtungen her? Und die Anfechtungen kommen her, weil wir viel zu viel zulassen. Viel zu viel erlauben, den finsteren Mächten, dunklen Mächten. Und unsere Gebete, die steigen zu Gott auf, aber die werden verhindert. Und heute, so der Grundgedanke wird sein, bei Gott ist alles möglich. Gott macht alles möglich. Wenn wir mit dem Herrn rechnen, wir erleben die Wunder Gottes. So, mir geht es um das Wirken Gottes in unseren Tagen, dass Gott heute noch wirkt, sich heute noch offenbart. Es geschieht so viel Großes und so viel Starkes durch den Geist des Herrn. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das wissen wir, steht in der Bibel. Aber wie kann ich das übertragen? Wie kann ich die Kraft Gottes auf meine Situation, auf mich, auf uns hier, auf die Gemeinde übertragen? Wie kann ich auf mein Privatleben das übertragen? Wie übersetze ich das? Ich weiß, vom Kopf her weiß ich. Und es ist erstaunlich, dass der liebe Gott den Kopf oben gesetzt hat, das Herz etwas tiefer. So, und mit dem Kopf muss man zuerst wahrnehmen. Da stoßt man sich überall den Kopf an und so weiter. Und dann erst mit dem Herzen, das Herz, wie setze ich das um, das Wirken Gottes. Ich will zuerst mal ein paar Gedanken ringsherum ein bisschen aufarbeiten. In der Heiligen Schrift heißt es, gebt Acht auf die Hunde. Philipper Kapitel 3. Gebt Acht auf die Hunde. Die Hunde, die alles einem wegfressen. Ich will euch eine kleine Geschichte erzählen von meinen Enkeln. Weißt du, wir haben da einen schönen Hund mal gehabt, zum Betreuen. Kennst du ja. Hunde sind falsch, manchmal. Nee. Weißt du, solange der Hund da war, und wir da waren, war er sehr respektvoll. Und einer meiner Enkel lutscht Eis und ist so vergnügt. Und der Hund, und wir gucken nur weg und das Eis ist auch weg. Also, dann habe ich gedacht, guck mal, und der hat uns geklaut, oder ist mir das Eis geklaut. Ich habe gesagt, du musst besser aufpassen. Und da kommt dieser Gedanke, passt auf die Hunde auf. Also habt Acht auf die Hunde, kam mir diese Inspiration diese Tage, weil das ist ganz arg wichtig. Die Hunde, die rauben uns den Sieg, den Gott uns bereitet hat. Die Hunde rauben uns die Freude, die Gott uns bereitet hat. Und diese Hunde, es gibt eine ganze Menge Hunde. Was sind diese Hunde? Ich werde nachher noch im Lauf der Gedanken hier ein bisschen weiter nachkommen. Jesus sagt auf jeden Fall zu dieser Frau, die zu ihm kam, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorspeist. Und diese Frau hat Jesus doch überzeugt, auf der anderen Seite, ja Herr, aber auch die Hündlein leben, die von des Herrn Tisch fallen, von diesen Brosamen. Was sind die Hunde? Hunde sind eigentlich Aufpasser, die sind sehr wief, sehr, sehr hell. Hunde, die passen ganz genau auf, sind eigentlich Aasbeseitiger. Das sind die Hunde auch. Und sie suchen die Gelegenheit, sich selbst zu bedienen auf der einen Seite. Hunde, passt auf, also die dich aufpassen, auf die, die ein Auge auf dich haben. Weißt du, bei Gott ist alles möglich, Gott kann alles. Aber uns wird unterwegs so viel geraubt. Uns wird unterwegs so viel weggeschnappt. So wie bei diesem Enkel jetzt das Eis. Man freut sich, man hat darauf gewartet, man hat erbeten, man hat es auch bekommen, aber man hat nur einmal weggeguckt. Gott guckt nur einmal weg und das Eis ist auch weg. Die Freude ist auch weg, das Vergnügen ist auch weg, Spaß ist auch weg. Nur einmal weggeguckt, nur einmal nicht aufgepasst. Habt Acht auf die Hunde, Philipper 3. Da geht es noch weiter in Philipper 3, da heißt es, gebt Acht auf die falschen Lehrer. Also nicht alles, was wir so hören, ist bare Münze, darf alles als Gold und wertvoll angenommen werden. Nicht alles ist die Lehre Christi, was wir so hören. Nicht alles ist die Gesinnung oder Geist Christi. Also habt Acht auf die Lehre. Viele Menschen, die denken, ja, mir ist es egal eigentlich. Wichtig ist, dass es aus der Bibel gepredigt wird. Der Teufel kennt auch seine Bibel. Und er glaubt auch an die Bibel. Und die Bibel sagt auch, er zittert sogar noch. Der Teufel glaubt an Gott und kennt auch das Wort Gottes. Und erstaunlich ist es, Gott hat eine ganz große Vision für sein Volk, für seine Gemeinde, für seinen Sohn Jesus Christus. Und dann kommt der Teufel und sagt, es steht geschrieben. Und es ist ein Lehrer, er versucht Jesus aufzuklären, so wie damals die Eva aufgeklärt hat. Es steht geschrieben, pass auf. Weißt du, wir beten, wir glauben, wir hoffen, wir kämpfen, wir ringen um Heilung und wir suchen Gottes Hilfe. Und Gott gibt uns diese Hilfe, aber die kommt nie bei uns an. Die Hunde, die Lehrer. Es steht geschrieben. Und stell dir mal vor, hätte Jesus sich nur darauf eingelassen, hätte er wenigstens eine Diskussion mit dem Teufel gehabt, dort in der Wüste, hätte er nur Ja gesagt oder sich verbeugt oder mach doch gar nichts, also ich will dir alle Reiche dieser Welt geben, wenn du mich anbetest. Hätte er das nur zugestimmt, wir hätten die Katastrophe perfekt gehabt. Ist nichts angekommen. Gott will uns lehren heute und ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir von Gott gelehrt werden, wie verhalte ich mich? Wie bitte ich? Wie empfange ich? Wie kann Gott in meinem Leben wirken? Wie bekomme ich Gebetserhörungen? Wie erlebe ich die Wunder Gottes in meinem persönlichen Leben? Und da ist in Psalm 32, Vers 8, da heißt es im Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen. Gott will uns unterweisen. Und ich will dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Also wir brauchen die Unterweisung und die Leitung Gottes, dass Gott beobachtet, macht der Kerl auch alles richtig. Geht er auch wirklich die Wege Gottes, die er gehen sollte? Wir müssen zuerst einmal von Gott gelehrt werden, damit wir das, was er uns bereitet hat, auch empfangen können. Von Gott geschult, von Gott trainiert werden, um Gott gefällig zu sein. Gott will uns lehren. Und er lehrt uns durch seinen Geist. Also das ist zuerst mal diese Belehrung. Also ohne Belehrung kommen wir zu nichts. Stell mal vor, heutzutage Arbeitsmangel, also so viele Arbeitslose. Und ganz schlimm, habe ich diese Tage gehört, ist, wenn man ungelernt ist. Wenn man keine Qualifikation hat, wenn man nicht ausgebildet hat, hat man große Probleme, eine Arbeitsstelle zu finden. So, und genau das Gleiche gilt auch im Geistlichen. Wer nicht biblisch fundiert ist, wer nicht geistlich unterwiesen ist, wer nicht geistlich informiert ist, wer das Wort Gottes nicht auswendig und inwendig kennt, der wird im geistlichen Kampf große Probleme haben. Deshalb, die Belehrung ist so wichtig. Können wir von Gott was lernen? Wie lernen wir von Gott? Wie nehmen wir Gott überhaupt wahr? Gedanken nur mal. Wie kann Gott uns leiten? Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst, aber du gehst noch nicht. Und dann sagt Gott, und ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will gucken, dass du gehst, dass ich dich begleite, dass ich dich führe, dass ich bei dir bin, dass ich dir helfe, dass ich dir beistehe. Ich will dich lehren. Ein Gedanke, den mir Gott heute Mittag beim Herfahren gegeben hat, achte auf die, die von Gott gelehrt werden und wurden. Achte auf die, die Gott schon irgendwo geführt hat, Stück weit. Und achte auf die Menschen, die von Gott nicht gelehrt wurden und nicht gelehrt werden, die Gott so abgeschrieben hat, die, zu denen er nicht mehr spricht. Also beide. Achte auf die, die von Gott gelehrt werden und achte auf die, die von Gott nicht gelehrt werden. Das sind diese falschen Lehrer, die nicht gelehrt werden. Das sind die Hunde, die verscheuchen und so weiter. Achte auf die, die nicht von Gott geführt werden, die sich von Gott nicht führen lassen, die gar nicht auf Gott reagieren. Gott schiebt sie, aber sie gehen nicht drauf ein. Achte auf die, die nicht von Gott eingesetzt sind. Achte auf die, die die Gunst der Stunde, die Stunde Gottes, dieses Kairos, den Augenblick nicht nützen. Wie viel Segen geht verloren? Wie viel Heil geht verloren, weil Menschen nicht auf Gott achten? Achte auf die, die von Menschen eingesetzt sind. Das sind diese Hunde und diese falschen Lehrer, die von Menschen eingesetzt sind und nicht von Gott eingesetzt sind. Deshalb, wer hat wen wo eingesetzt? In wessen Auftrag arbeitest du? Arbeitest du nur, weil der Pastor dir gesagt hat, mach das, oder eine Organisation, mach das oder dieses? Oder hast du von Gott diesen Impuls und diesen Auftrag, der Geist Gottes zeigt mir? Ich finde es ganz toll, wenn jemand dann kommt und sagt, du, ich habe gebetet und der Herr hat mir gezeigt. Und dann kann man prüfen, vergleichen, hat er das mir auch gezeigt? Können wir das machen oder können wir das nicht machen? Wer hat dir den Impuls gegeben, den Anstoß gegeben, die Inspiration gegeben für dies und jenes? Wir können erst dann kreativ sein und erfolgreich sein, wenn wir das vom Herrn haben. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Das gilt für alles. Er schreibt das nur fürs Abendmahl. Er sagt, das Abendmahl, 1. Korinther 11, ich habe es vom Herrn empfangen. Also die Urgemeinde hat schon Jahrzehnte Abendmahl gefeiert, aber das ist für ihn groß geworden. Du sollst alles, was du tust, vom Herrn empfangen haben. Dass du hierher kommst, das muss vom Herrn gegeben sein. Sonst kannst du vergessen, bleib zu Hause, bist besser aufgehoben, hast mehr Zeit für dich persönlich. Weißt du, wir müssen von Gott gelehrt werden. Ob wir Zehnten oder Opfer oder was wir geben, wir müssen vom Herrn gelehrt werden, vom Herrn gegeben. Es muss gezeigt werden, ja, das macht ihr. Oder rausgehen, Straßenmission. Wenn Gott es dir nicht gegeben, nicht gezeigt hat, dass du rausgehen sollst, weißt du, was du dann draußen bekommst? Eine Ohrfeige nach der anderen. Und dann kannst du sagen, danke Herr, ich habe nichts Besseres verdient. Oder wenn du für Kranke heilst, für Kranke betest und hast von Gott keinen Auftrag. Weißt du, wenn man schießt, dann kriegt man so einen Rückstoß. Dann schlägt es dich selber um. Oder du willst jemand anders befreien und hast von Gott keinen Auftrag zu befreien. Geschwister, wir müssen alles vom Herrn empfangen. Nicht, wenn wir die Not sehen. Wir sehen so viel Not und so viel Elend und so viel Traurigkeit und so viel Probleme. Aber wir müssen nicht überall Lückenbüße machen. Es muss uns vom Herrn gezeigt werden. Das ist es. Oder wir müssen nicht alles sagen, was wir wissen oder was wir kennen. Es muss uns vom Herrn gezeigt werden. Das sagst du. Das muss weitergegeben werden. Wenn ich mich vorbereite, ich habe so viel Stoff, ich könnte 3 Tage predigen. Nonstop. Aber nein, es muss mir vom Herrn gezeigt werden. Alles andere ist Esoterik, ist New Age, ist Spiritismus, ist Aberglaube, ist Geisterglaube, ist Ungehorsam. Alles, was nicht von Gott gegeben ist. Von Gott gegeben ist. Achtet auf die Hunde. Und dann wundern wir uns, wenn uns dann der Hund gebissen hat. Im Bein, dass dann die Waden wehtun, die Muskeln wehtun, wenn wir verspannt sind, wenn wir erschöpft sind, wenn wir nicht mehr weiter können. Wenn wir in eigener Kraft gehen, müssen wir nicht mit dem Schutz Gottes rechnen. Müssen wir nicht mit der Unterstützung Gottes rechnen, wenn wir in eigener Kraft gehen. Wenn er unterstützt und hilft, ist gut. Wenn er nicht hilft, ist auch gut. Wer hat uns eingesetzt? Wer hat uns gesandt? Von wem sind wir abhängig? Geschwister und mir ist es, wir leben in der Endzeit. Und wir müssen mehr und mehr lernen, abhängig vom Herrn zu werden. Abhängig vom Herrn zu werden. Von wem sind wir beglaubigt, bestätigt? Von Gott oder den Menschen? Wir müssen das immer wieder fragen. Das ist also dieses Kriterium, um das es geht, bevor wir erwarten, dass Gott Zeichen und Wunder wirkt. Achtet auf die Lehrer, heißt es da. Und nicht nur auf die Lehrer, was die lehren, sondern lehren sie auch, sind sie richtig? Weißt du, es kann eine richtige Lehre sein, aber die Lehre falsch. Von Gott nicht gesandt. Paulus kennen wir, Jesus wissen wir, wer seid ihr? Also Befreiungsdienst, das gilt alle anderen Bereiche. Nichts ist schlimmer als reine Lehre und falscher Lehrer. Lehrer, der nicht von Gott abhängig ist. Und dann heißt es weiter, achtet auf die Verschnittenen. Es ist interessant, was in diesem Philipper 3 drin steht. Achtet auf die Verschnittenen. Das heißt, auf die Verstümmelten. Verschnittenen. Es geht so um die Beschneidung dort, aber es geht um die Verschnittenen. Die geistig Verstümmelten. Ein Verstümmelter kann nur Verstümmelung weitergeben. Denk drüber nach. Achte auf die, die das Vertrauen gebrochen haben. Und das ist ganz arg wichtig, wenn wir mit Gott arbeiten und für Gott arbeiten und wenn wir Gottes Kraft und Herrlichkeit in unserem Leben manifestiert haben möchten, dann müssen wir vor Gott ganz korrekt sein. Sonst können wir den Laden vergessen. Weißt du, wenn jemand kommt und dir etwas erzählt, beichtet und eigentlich sollten alle Christen einander die Beichte abnehmen, also dass wir einander Sünden bekennen dürfen, aber dann heißt es, dann musst du wie ein Grab es in dir hinein vergraben und für dich behalten und also Vertrauen nicht missbrauchen. Wie viel Vertrauen ist im Volk Gottes missbraucht worden in der Vergangenheit? Land auf, Land ab. Weißt du, man hat etwas erzählt und dann hast du in der BZ wiedergelesen. Übertrieben, aber mal so im Extremfall. Dann findest du das wieder und sagst, Mensch, ich habe im Vertrauen gesagt und was höre ich, was sehe ich? Die Verstümmelten, Verschnittenen, die den Schein haben eines gottseligen Wesens, aber die Kraft fehlt. Da ist irgendwo ein Bruch gewesen. Gebt Acht. Also das ist zuerst einmal, bevor wir sagen, jawohl, Halleluja, preis Gott, alles, was gut ist, was recht ist und so weiter, was wohl klingt, das nehmen wir alles aus der Hand Gottes. So ist es nicht, Geschwister. Nehmen wir das gut aus Gottes Hand, wir müssen auch in der Lage sein, manchmal was Negatives, das Böse, was nicht taugt und nicht so ist, auch aus der Hand Gottes nehmen. Und die Verführung wird so groß sein, heißt es in der Schrift, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Deshalb, es geht alles so schnell. Ich frage mich manchmal, wo ist die Zeit geblieben? Guck mal, wir sind hier schon bald 8 Monate drin. Mehr. Ja doch, 8 Monate sind wir etwa hier drin. Und das ist für mich ist so, als wenn wir gestern erst eingezogen wären. Und erst gestern angefangen hätten. Die Zeit vergeht wie im Flug. Paulus sagt, wir sollen unser Vertrauen auf die Erkenntnis Christi setzen. Philipper Kapitel 3, Vers 10. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, sein Tod soll mich prägen. Und so hoffe ich auch, auf der Auferstehung von den Toten zu gelangen. Paulus sagt, Christus will ich erkennen. Gott kann dir Jesus offenbaren. Und es steht und fällt alles mit der Erkenntnis Jesu, mit der Erkenntnis Gottes. Paulus will die Kraft der Auferstehung Jesu kennenlernen, die Kraft, die ihn wieder zum neuen Leben bringt, die Kraft, die ihn nach oben bringt, die Kraft, die ihn auf die Beine stellt. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, will uns lebendig machen. Und in dem Augenblick, wo das passiert, ist nichts mehr unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Paulus will ihn kennenlernen. Was willst du hier? Warum bist du hier heute Abend, heute Nachmittag? Bist du nur hier, weil es draußen so kalt ist? Bist du hier, weil du Langeweile hast? Warum bist du hier? Sind wir hier, um Pastor Matthäus zu hören? Bist du hier, um Bruder, Schwester zu sehen? Beantworte Erik für dich selber, warum bist du hier? Muss nicht mir sagen, sag's Gott. Und das ist dann maßgebend, warum du hier bist. Um nur geheilt zu werden? Bist du hier, um befreit zu werden? Bist du hier, um gesegnet zu werden? Wenn du nur deswegen hier bist, bist du am falschen Platz. Weißt du, warum wir zusammenkommen sollten? Um ihm zu begegnen, um ihn kennenzulernen, um auf ihn zu hören, ihn, den Herrn. Ich will ihn kennenlernen, ich will mich mit ihm identifizieren, sagt Paulus. Ich will mich mit ihm vergleichen und mit ihm mich messen. Ich will ihm gleichgestaltet werden. Es wäre furchtbar, wenn alle wie Pastor Matthäus wären oder Schwester Matthäus oder irgendjemand von uns. Das wäre furchtbar. Wir sollen Originale bleiben und wir sollen so sein wie Jesus. Ihm gleichgestaltet werden. Das ist der Plan Gottes für unser Leben. Ihm gestaltet. Ist das möglich oder ist das unmöglich? Seine Kraft sollen wir kennenlernen. Und wir lernen, wie seine Kraft kennen. Und das ist sowas Verrücktes. Darüber spricht man nicht. Über Geld spricht man nicht, über Sex spricht man nicht. Und über das, was hier drin steht, spricht man auch nicht. Leiden. Über Leiden. Er sagt hier, ich will Christus erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden. Eigentlich, wenn ich jetzt dieses Thema anschneiden würde, Leiden, würden die Leute normalerweise aufstehen und nach Hause gehen. Sag danke, ich möchte nicht leiden. Wer möchte freiwillig leiden? Wer möchte freiwillig Schmach auf sich nehmen? Wer möchte freiwillig Spott, Hohn, Verachtung etc., Erniedrigung, Demütigung, Kränkung, Verletzung auf sich nehmen? Keiner. Wir wollen alle Wohlstand, dass es uns gut geht, dass wir reich werden, dass wir glücklich sind. Aber wir werden nur zu der Auferstehung seiner Herrlichkeit und zu seiner Größe kommen über Leiden. Paulus will diese Kraft kennenlernen über Leiden. Und wir werden an Jesus beteiligt durch Leiden. Wenn es dem dreckig geht, geht es dir auch dreckig. Geht es ihm gut, geht es dir auch gut. Hat der Erfolg, hast du auch Erfolg. Wird er geehrt, wirst du auch geehrt. Ist der oben, bist du auch oben. Ist der unten, bist du auch unten. Und wir sollen ihm gleichgestellt werden. Ist das möglich? Weiter sagt Paulus in diesem Abschnitt, Philipper 3, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Einen Schatz in irdenen Gefäßen. Du musst vorstellen, du hast teures, kostbares Öl in ein Gefäß. Jetzt wirst du aufpassen, wenn du durch einen Dschungel gehst, durch die Fußgängerzone gehst, dass du ja nicht anstoßt, dass du ja nicht das Gefäß zerbrichst, dass ja nicht die Suppe verläuft oder das Parfüm verläuft oder das Öl verläuft oder was es ist, dass du das Wasser nicht verschüttest. Wir müssen uns vorstellen, die afrikanische Schwester, die Wasser trägt vom Brunnen 5-6 Kilometer, so etwas Wasser in irdenen Gefäßen. Wir haben Schatz, Gold in irdenen Gefäßen. Jetzt kommt es darauf an, dass das Gefäß bewahrt wird. Wenn das Gefäß bewahrt wird, wird auch der Inhalt des Gefäßes bewahrt. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen und das macht uns zu schaffen. Jesus in uns, Christus in uns macht uns zu schaffen. Das ist eine heikle Aufgabe, bring ihn durch. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wir müssen diesen Schatz durchbringen. Ich habe mal einmal in meinem Leben über 10.000 Mark, damals gab es D-Mark, musste ich irgendwo hinbringen und ein Stück weit sogar zu Fuß laufen. Glaubst du, ich habe mich an jeder Straßenkreuzung geguckt, sieht dich einer? Niemand wusste, dass ich 10.000 Mark dabei habe. Aber schon dieses Gefühl, du hast Geld dabei, kannst überfallen werden. Es gibt überall Räuber, Tiefgarage nachher, wo ich schon beim Einsteigen in der Tiefgarage, man sieht so viel Krimis. Und da denkst du, da lauert einer mit einer Maschinenpistole. Verstehst du? Also diese Einbildung, Angst, ich muss das durchbringen. Und als ich dann abgegeben habe, ich war so froh. Ich war so erleichtert. Nur rüberbringen. Nur rüberbringen. Ich muss es vorstellen, aber jetzt haben wir einen größeren Auftrag als nur ein bisschen so ein paar Straßenzüge. Wir haben einen größeren Auftrag. Wir müssen von hier nach drüben, von hier bis ins Jenseits, wir müssen das alles sicher rüberschaffen. Und das ist nicht einfach. Schatz in irdenen Gefäßen. Weil wir Jesus in uns haben, und jetzt bitte hör mir zu, weil wir Jesus in uns haben, leben wir gefährlich. Hast du es gehört? Weil wir Jesus in uns haben, leben wir gefährlich. Das weiß der Feind, das weiß der Teufel, das wissen die Dämonen. Sie sind bestens informiert. Alle deine Widersacher wissen, wer in dir haust und wohnt, sich versteckt und verkriecht. So wie jetzt der Krieg in Libanon, da sehen wir, da wo die Terroristen sich verstecken, da wird's bombardiert. Da wo die sich verkriechen, da wird's angegriffen. Und genau so ist es. Der Feind greift dich da an, wo Jesus ist. Wo sie Jesus vermuten, ob er da ist, ist eine andere Frage. Aber wo sie vermuten, dass er da sein könnte. Oder mal da gewesen war. Und dahin durchgegangen ist. Genau das ist unsere Situation. Du wirst nicht wegen dir angegriffen. Deine ganzen Anfechtungen sind nicht wegen dir, vergiss es. Sie sind wegen Jesus. Und je stärker Jesus in dir ist, desto stärker wirst du angegriffen. Halleluja, Halleluja. Wenn viele Angriffe da sind, das ist ein gutes Zeichen, dass Jesus ganz stark in dir ist. Je weniger Anfechtungen du hast, dann musst du Fragezeichen machen, mit mir stimmt was nicht. Wenn du nur einmal in der Woche angegriffen wirst, dann wohnt Jesus nur einmal in der Woche bei dir. Aber wenn du jeden Tag angegriffen wirst und das 24 Stunden sogar noch hintereinander, dann bist du ein guter Christ. Amen. Deine Angriffe sind wegen Jesus. Hör mal. Und ich komme nachher auf welche Art von Angriffe das sind und worauf es ankommt. Deine Angriffe sind wegen Jesus in dir. Das Gefäß soll zerstört werden, damit Jesus verloren geht, damit Jesus nicht durchkommt, damit der Schatz verloren geht. Und die Bibel spricht immer vom Schatz, vom Perle, vom Schatz im Acker etc. Damit der Schatz nicht dorthin kommt, wo es hingehört. Damit der Schatz das Ziel nicht erreicht. Diese Woche mache ich in meinen Andachten, versuche ich immer wieder eine Geschichte, die mir so groß geworden ist. Jesus im Boot, wer seine Jünger rüberbringt. Oder sagt, fahrt rüber auf die andere Seite. Und dann kommt dieser Sturm und die Jünger sollen ertränkt werden. Die sollen untergehen, die sollen alle ersaufen. Das hätte der Teufel gerne gehabt. Und wenn er damals die Jünger und das Wasser gekriegt hätten, hätte die Gemeinde ausgelöscht. Da wäre die Kirche untergegangen. Denn das war die ganze Gemeinde dort im Boot versammelt. Es ist nicht leicht, wenn man jemand jetzt über das Leiden so spricht, wie jetzt, was ich jetzt hier sagen möchte, ein paar Gedanken. Wir sind von Piraten und Räuber umgeben, Geschwister. Geistlich gesprochen, von Piraten und Räuber umgeben, und zwar von allen Seiten. Es wimmelt nur von Piraten, es wimmelt nur so von Räubern um uns herum. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, ein Schaf und 100 Wölfe. Gott bewahrt die Seinen vor den Wölfen, Halleluja. Und das ist es möglich, kann Gott mich durchbringen? Und das große Wunder ist, dass Gott die Seinen durchbringt. Wenn Gott für jemand eine Berufung ausgesprochen hat, wenn Gott für jemand einen Segen ausgesprochen hat, dies bringt er durch. Egal. Egal was passiert, egal durch was er hindurchging. Denk an Josef, selbst wenn er verkauft wird, wenn er ins Gefängnis landet, wenn er vergessen wird, er wird durchgebracht. Paulus, mein auserwähltes Werkzeug. Satan schlägt mich mit Fäusten. Er wird durchgebracht. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt der Herr, 2. Korinther 12. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir genügen. Und das ist die Macht Gottes. Gott macht mit wenig viel. Er bringt uns durch. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jesaja 40. Und das geht's mir heute Nachmittag. Paulus weiß, im Leiden wache ich auf. Weißt du, wenn alles so glatt geht, keine Pannen, keine Pleiten, keine Schwierigkeiten, Ich habe eines festgestellt. Wisst ihr, wann Leute zu mir in den Gottesdienst kommen? Wenn es ihnen dreckig geht. Wenn es ihnen gut geht, kommen sie nicht in den Gottesdienst. Aber wenn sie nicht mehr weiter können, nein, ihr nicht, aber ich meine die anderen. Aber ich will es nur sagen. Weißt du, das ist so, wann betest du? Wann betest du effektiv? Du betest nicht, wenn es dir gut geht. Dann sagst du, danke Jesus, komm Herr Jesus, segne diese Speise und so weiter. Und dann gehen wir zur Routine. Wir denken nicht, oder danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Und dann vergessen wir alles. Aber wenn wir Not haben, wenn das Haus brennt, wenn das Wasser steht bis zum Hals, wenn wir nicht mehr weit sind, Herr hilf, siehst du nicht, dass wir verderben? Dann rufen wir, dann schreien wir und dann, was habe ich falsch gemacht? Dann fangen wir an, die Bibel zu suchen. Dann fangen wir an zu fragen, Herr, wie komme ich aus dieser Sackgasse raus? Dann wird's ernst. Muss das immer so sein? Es ist wahrscheinlich so. Es ist normal. Weil wir sind aus Fleisch und Blut. Ach, jetzt ist so wunderbar. Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Oder auf dem Ölberg. Herr, wir sind gesegnet worden. Und jetzt schickt Jesus, weißt du, statt nach Galiläa schickt er, geht in Jerusalem und bleibt, bis er angetan wird mit der Kraft aus der Höhe. In Jerusalem, Herr. Wir haben nicht richtig gehört. Petrus, haben wir verstanden? Ist Jerusalem wirklich gewesen? Oder war es Galiläa? Gott zeigt seine Stärke und seine Macht, seine Größe, seine Herrlichkeit im Sturm. Wir sollen abgehärtet werden. Frankfurt-Oder habe ich den Leuten gesagt, wir müssen abgebrüht werden. Abgebrüht, mit allen Wassern gewaschen sein und dann schickt uns der Herr hinaus. Und die Jünger Jesu werden abgebrüht, abgehärtet und er schickt seine Jünger in den Sturm hinein. Er sagt, fahrt rüber. Und er beweist sich als Herr im Sturm. Gott beweist seine Macht im Sturm. Gott beweist seine Herrlichkeit in Schwierigkeiten. Er ist, wo den Kampf entscheidet. Er ist es, der uns zur Seite steht, wenn wir leiden. Und genau deshalb, wir wollen nicht von Leiden hören. Wir möchten den Beistand Gottes, den Trost Gottes, die Hilfe Gottes haben. Aber wir können Gottes Macht und Gottes Beistand nur im Leiden erleben. Sei gegrüßt. Gott segne dich. Wir erleben Gottes, nein, ich meine es wirklich, Gottes Herrlichkeit im Leiden, in Problemen, da erleben wir den Beistand Gottes. Wir werden Tag für Tag durchgetragen. Das ist das Große dabei. Im Leiden erleben wir Gottes Herrlichkeit. Im Leiden erleben wir Gottes Allmacht, Allgegenwart, Gottes Herrlichkeit. Warum? Ich sage euch ein Geheimnis. Wer leidet, soll ich euch sagen, was macht, könnt ihr mir sagen, was macht ein Kranker? Wenn ich krank werde, lege ich mich ins Bett. Wer leidet, der ruht. Hast du das verstanden? Wer leidet, der ruht. Wer leidet, der zieht sich zurück. Wer leidet, der legt alles beiseite, nimmt das ist nicht mehr so wichtig. Arbeiten, der lässt sich krank schreiben. Wer leidet? Überlegt einmal. Ich will nur dieses Bild euch verwenden, dass wir das verstehen. Wer leidet, der ruht. Der denkt nach, der besinnt sich. Da liegt er und schaut sich die Decke an. Wer leidet, der zieht sich zurück, nimmt vieles nicht mehr so wichtig. Der geht ins Krankenhaus oder Reha oder sonst wo. Wer leidet? Wenn einer leidet, dann, und jetzt pass auf, wenn einer leidet, andere sorgen für ihn. Andere arbeiten für ihn. Andere bedienen ihn, wenn einer leidet. Wir haben das Geheimnis des Leidens nicht verstanden. Wir denken, das ist Fluch. Das ist schrecklich, wenn ich leiden muss. Nein, in dem Augenblick, wo du leidest, wenn du nicht mehr laufen kannst, wenn du zusammenbrichst, wenn du schwach wirst, wenn du ohnmächtig wirst und jetzt andere kochen dir das Essen, andere servieren das Essen, andere wickeln dich und verarzten dich und sorgen für dich. Denk nur mal drüber nach, wer leidet. Die Apostel, Apostelgeschichte 4,33. Die wurden ausgepeitscht, nachdem sie so Gott gepriesen, so Gott gedient haben, so Jesus bekannt haben öffentlich. Weißt du, sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben Jesus bekannt. Und was haben sie bekommen? Eine Tracht Prügel. Und man hat sie bedroht. Ihr dürft nicht mit dem Namen Jesu reden. Aber was machen die? Gehen nach Hause und beten, Herr, gib uns Freimut, gib uns Freudigkeit. Das Auferstehungsleben wird wirksam, wenn wir leiden. Und weil manche noch immer mit dem Kopf schütteln und mich nicht verstehen und mich entgeistert angucken, wie kann es sein, dass Leiden Segen sein sollte? Weißt du, dieses Leiden für Jesus, ich meine jetzt nicht Leiden wegen deiner Dummheit. In der Bibel heißt es, niemand soll leiden wegen als Lügner oder als Mörder oder als Dieb. Das wäre ungerecht. Aber um Jesu willen, wer leidet, der singe Psalmen, steht in der Bibel. Jakobus, wer leidet, der soll also ganz anders, weißt du, wenn wir leiden, jammern wir, klagen wir, beschweren uns, fluchen. Der singe Psalmen, steht in Jakobusbrief. Weißt du, und zwar leiden um Jesu willen. Leiden für Jesus. Leiden wie Jesus. Die gleiche Art, Verachtung, nicht angenommen, weil haben sie mich angenommen, werden sie auch euch annehmen. Haben sie mich akzeptiert, werden sie auch euch akzeptieren. Haben sie mich geliebt, werden sie auch euch lieben. Haben sie mir gedient, werden sie auch euch dienen. Also dieses Leiden, dieses gleichgestaltet werden mit dem Leiden Jesu. Wenn du leidest, himmlische Heerscharen dienen dir. Wenn du leidest für Jesus, der Himmel dient dir. Das ist ein großer Segen. Weißt du, da musst du nicht kämpfen, du liegst da und lässt dich bedienen. Frau Doktor oder Herr Doktor oder Krankenschwester, ich brauche das. Und dann klingelst du und du wirst bedient. Himmlische Heerscharen dienen dir. Verrückt, was hier in der Nazareth-Kirchstraße 51 gelehrt wird. Aber das muss gesagt werden, denn viele Menschen wissen nicht, umzugehen mit Leiden. Dass wir sollen das Negative zum Positiven wenden und sehen, etwas Gutes dabei abgewinnen. Nur wenn wir mit ihm im Leiden gleichgestaltet werden, werden wir mit ihm auch herrschen, steht in der Bibel. Philipper 3. Wer nicht leidet, oder sich vor dem Leiden drückt. Nein, wer mitleidet mit ihm, wird auch mit ihm mitherrschen. Wenn du nicht mit Jesus leidest und für Jesus leidest, wirst du auch nicht für ihn herrschen und mit ihm herrschen. Nicht. Wer nicht mit ihm geht, kommt auch nicht dort an, wo er ist, an dem Ort. Wer nicht mit ihm geht, wer nicht das Leiden Jesu auf sich nimmt, die Schmach Christi. Was ist die Schmach Christi? Weißt du, im Augenblick sind wir anerkannt. Körperschaft oder Verein oder was weiß ich, Club oder Clique oder Grüppchen. Ach, das sind Religiöse und so weiter. Heute, niemand schmeißt auf uns Steine. Aber weißt du, normalerweise in manchen Gegenden dieser Welt, da kommst du ins Gefängnis. Der Bruder, der hier am Dienstag kommen wird, nächsten Dienstag kommen wird, der war viele Jahre in China im Gefängnis, nur für seinen Glauben. Nur für sein Glauben, nur weil er an Gott geglaubt hat, nur weil er Gott ernst genommen hat. Und ich kenne Leute, die waren über 20 und jemand am längsten, wo ich kenne, war 28 Jahre für Jesus im Gefängnis. Und wir sind frei, uns passiert nichts. Oh, die gucken ein bisschen schief an, aber deswegen kann ich noch immer gut leben, auch wenn die ein bisschen schief angucken. Jesus nachfolgen heißt das sein, wo Jesus ist. Das erleben, was Jesus erlebt hat. Das erfahren, was Jesus erlebt hat. Wenn du die Schmach Christi trägst und dich mit der Schmach Christi identifizierst, wirst du auch die Herrlichkeit erleben, die Jesus hatte. Oder die er jetzt hat. Jesus hat seine Jünger hier, Markus 6, im Boot vorausgeschickt, hat gesagt, fahrt rüber. Und jetzt ist sehr interessant an dieser Sache, wie erlebe ich die Wunder Gottes, die Allmacht Gottes? Der Herr schickt uns immer voraus. Geh du mal hin. Geh zu dem Sterbenden, geh zu den Kranken, geh zu dem Gefangenen, geh zu den Hungrigen, geh zu dem Schwachen, geh dorthin. Er schickt uns immer voraus. Er geht nicht hin. Ich bin entsetzt eigentlich über Jesus. Herr, du weißt doch, du hast Wetterbericht gehört und gesehen. Sturm ist angesagt, aber du sagst deinen Jüngern, geht voraus. In die Ortschaften, wo ich hinkommen will, der Herr Jesus hat immer seine Jünger vorausgeschickt, wo er hingehen wollte. Immer wenn Gott etwas tun will, schickt er uns voraus. Und sind wir bereit, die Vorarbeit zu leisten, Vorarbeiter Gottes zu sein? Sind wir die Vorhut, der Vorstoß Gottes, vorausgehen? Und jetzt kommt dieser Sturm. Und das ist der Moment, wo Gott eingreift. Gott greift uns immer dann ein, wenn wir am Ende sind mit unserem Latein. Der Petrus rudert und sagt, Herr, siehst nicht, wir verderben. Und dann kommt er aus dem Wind. Der Wind blies ihnen heftig ins Gesicht, heißt es. Sie hatten starken, mächtigen Widerstand. Und es lief also absolut nichts. Und dann kommt er aus diesem Sturm ihnen entgegen. Also er war schon dort, wo die hin sollten. Und kommt ihnen entgegen. Und sieht so aus, als wenn er vorübergehen würde. Und sagt, ein Geist, ein Gespenst. eine ungewöhnliche Begegnung. Wunder passieren. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich, wenn wir vorausgehen dem Herrn. Ich muss vorausgehen. Ich muss zuerst geben, dann kriege ich was. Ich muss zuerst was sagen, dann höre ich was. Ich muss zuerst mal was aussprechen, dann kommt was zurück. Ich muss was vorarbeiten. Und dann kommt mir das vom Herrn entgegen, was er für mich vorbereitet hat. Und weißt du, was für mich zuerst angesagt ist? Sturm. Leiden. Kampf. Schweiß. Sturm. Und sie ruderten und sie verzagten fast am Leben. Und dann sehen sie diesen Geist. Und der Herr kommt ihnen entgegen. Und dann treffen die sich. Ein ganz ungewöhnlicher Treffpunkt. Und Situation. Sie glaubten, Markus 6,49, sie sehen ein Gespenst. Die Jünger müssen hier eine neue Erfahrung Jesu machen. Sie kannten Jesus schon als den Brotkönig, der Tausende mit 5 Brote speisen kann, der die Toten auferweckt. Aber diese Art von Gottes Erfahrung und Gottes Erkenntnis haben sie noch nicht gehabt, dass Jesus ihnen auf einem ungewöhnlichen Weg entgegenkommt. Unmöglich. Und deshalb ist auch mein Thema heute, dass der Heilige Geist, dass Gott unmöglich handelt. Gott kommt uns immer unmöglich oder entgegen, wenn es unmöglich ist. Und in der Unmöglichkeit müssen und dürfen wir Gottes Herrlichkeit erleben. Das ist die größte Erkenntnis. Gott kommt ihnen auf dem Wasser entgegen, wo keine Straße ist, keine Bahn ist, kein Flugplatz ist. Auf eine ungewöhnliche Art und Weise kommt er ihnen entgegen. Und dieses Erlebnis ist speziell für die Jünger. Die Situation hier mit dem Sturm auf dem See ist nicht für die Welt. Diese Situation ist für die Jünger etwas. Eine Jüngererfahrung. Gott kommt zu uns auf unwegsame Wege. Du sagst, er ist zu weit weg, er kann mich nicht erreichen. Ich wohne in Brandenburg oder ich wohne dort oder ich wohne am Ende der Welt. Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er dir nicht helfen könnte. Dass er nicht zu dir kommen könnte. Und er kommt seinen Jüngern hier entgegen. Für Gott bin ich, bist du überall erreichbar. Denk nicht, dass Gott dich aufgegeben hat. Er hat dich nicht aufgegeben. Er kommt zu ihnen auf dem Wasser, auf einem ungewöhnlichen Weg. Sie sind von ihm angewiesen gewesen. Auffahrt drüber. Also sie waren gehorsam und trotzdem, und jetzt möchte ich auch Gottes Kinder trösten und einfach Trost überbringen. Weißt du, wir sind manchmal total 150% im Willen Gottes und haben wir Pech und Pannen. Und wir fragen, warum? Herr, den du lieb hast, liegt im Sterben und ist krank. Lazarus, sagt die Martha. Weißt du, und sie haben den Herrn lieb gehabt. Wenn sie den Herrn gehasst hätten, wenn sie ungläubig gewesen wären, sage ich nichts, wenn er dann stirbt. Aber Herr, den du lieb hast, ist krank und stirbt. Und er beeilt sich nicht, handelt nicht, wie er handeln sollte. Also es ist schon schlimm mit unserem Herrn Jesus. Den musst du. Und jetzt heißt du, hast du ihn lieb? Hast du auch ihn lieb, wenn er nicht sofort kommt? Hast du ihn lieb, wenn er nicht sofort antwortet? Hast du ihn lieb, auch wenn er dich in den Sturm hinausschickt? Herr, hast du nicht gewusst, wo du mich hinschickst? Hast du nicht gewusst, wo ich hinkomme? Hast du nicht gewusst, was mir passiert? Hast du nicht gewusst, was mir blüht? Hast du die Situation nicht gekannt? Du sagst ja doch, du hast alles unter Kontrolle, du weißt alles noch, ehe sie bitten, will ich antworten. Du kennst die Gedanken von Ferne und dann schickst du mich noch dorthin? Hast du nicht mit Gott schon mal gehadert? Die Situation ist für Christen, für Gläubige, für seine Jünger. Das ist die Strategie Gottes, wie Gott uns führt. Geh, fahrt rüber auf die andere Seite. Und dann heißt es, der Sturm kam, der Wind kam ihnen entgegen, Markus 6,48. Sie sollten verhindert werden. Sie sollten verhindert werden. Und der Sturm, Gott hat es gewusst, dass der Sturm kommt, dass der Teufel nicht zuschauen wird, dass die darüber fahren, dass ich darüber komme. Der Teufel wird nicht da tatenlos zuschauen. Der Teufel schaut nicht tatenlos zu, wenn wir was für Gott tun. Wenn du einen Auftrag von Gott bekommst, hört er mit. Der geht nach Berlin, der geht jetzt auf die Straße, der fängt an, Kranke anzuheilen. Dieser Bruder, der kommt, der hat eine große Botschaft. Und zwar so Elia-Ministry nennt er sich, seine Arbeit, was er macht ist. Also wir als Christen haben einen Heilungsauftrag an diese Welt, in dieser Welt. Wir sollen nicht nur das Evangelium predigen, sondern heilt Kranke, löst Gebunden und so weiter. Wir haben unsere Evangelisation und er lehrt, und das hat in China durchgeschlagen wie eine Bombe. Und er reist vorwiegend in Indonesien, diese muslimischen Länder. Wenn Menschen geheilt werden und wenn sie die Kraft Gottes kennenlernen und die Hilfe Gottes erleben, dann bekehren sie sich von selber. Dann müssen sie sich bekehren. Dann bleibt ihnen nichts mehr anderes übrig. Und er sagt, das ist der Schlüssel. Heilung. Heilung, wenn wir den Menschen Heilung bringen, nicht nur sagen, du brauchst Jesus oder gerade du brauchst Jesus, Menschen Heilung bringen, und er hat selber auch einen starken Heilungsdienst, also ich möchte nur einladen. Aber jetzt hört der Teufel doch mit, der geht jetzt nach Afrika als Missionar. Was versucht er? Alles zu blockieren, dass er kein Geld hat, dass kein Zug geht, dass sie niemand will oder dass niemand braucht, also, dass alle absagen, dass alle Türen zugehen. Er sorgt dafür, dass dieses Gefäß zerbrochen wird, dass dieser Schatz in irdenen Gefäßen gar nicht das Ziel erreicht. Paulus hat den Auftrag gehabt, den König von Rom oder Kaiser von Rom das Evangelium zu bringen. Und er sollte nicht hinkommen, das Schiff sollte nicht nach Rom kommen. Das sollte irgendwo in Hinterdupfing, in Malta landen und zerbrechen und scheitern und so weiter. Sie sollen nicht ans Ziel kommen. Der Teufel will nicht, dass du mit deiner Vision, mit deiner Berufung, mit deinem Charisma, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, mit deiner Salbung ans Ziel kommst. Das will er also absolut verhindern. Und das war damals die Situation. Der Widerstand kam vom Teufel aus der unsichtbaren Welt. Jesus hat es befohlen. Es war der Wille Gottes. Sie gehorchten dem Herrn. Sie vertrauten dem Herrn. Und dann kamen diese Sturzwinde, diese ungewöhnlichen Winde. Es waren satanische Attacken. Und ich will euch sagen, wenn wir jetzt das Wort unmöglich verwenden, bei Gott ist alles möglich, der Geist Gottes macht alles möglich, ist Satan versucht zu behindern, zu verhindern, aufzuhalten. Deine Familie hat eine Berufung und der Teufel versucht, die Berufung kaputt zu machen. Du sollst gesegnet werden und er versucht, den Segen zu zerstören, irgendwie abzuschöpfen oder irgendwie abzuleiten, irgendwie so in seine eigene Kanäle zu kanalisieren. Genau das ist, was der Teufel versucht, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Diese ganzen Wutausbrüche der Hölle, das du erlebst, tagtäglich, du sollst Gott dienen. Ja, mein Freund, du sollst Gott dienen. Du sollst singen, ihr beide, solo singen heute, oder Duett singen. So, beide krank. Der Teufel will euch mit allen Mitteln verhindern, dass ihr nicht zum Lob Gottes da seid. Ihr sollt alles Mögliche machen, bloß nicht Gott loben. Ihr sollt Arzt finanzieren, ihr sollt Krankenkasse, soll dies und Medizin und Apotheker finanzieren, aber ihr sollt Gott nicht dienen. Und genau das ist, was der Teufel verhindern möchte. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, hört mir zu. Nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstentümer, Gewalten und Mächte, die unter den Himmel herrschen. Satan greift die Gemeinde an, Satan greift die Gläubigen an, die anderen hat er sowieso. Immer wenn wir Gott treu sind, das hat Hiskia, 2. Chroniker 32 erlebt, immer wenn wir Gott treu sind, werden wir massiv angegriffen. Immer wenn wir Gott treu sind, werden wir massiv angegriffen. Satan kann nicht zusehen, dass du dich freust. Das hält er nicht aus. Satan kann nicht aushalten, wenn du den Segen genießt und dich am Segen freust. Satan kann nicht aushalten, wenn du Erfolg hast. Satan kann nicht aushalten, wenn du gesund bist. Satan kann nicht aushalten, wenn du Gott dienst. Er ist eifersüchtig auf dich. Dass Gott dich in der Lage versetzt und dir die Fähigkeiten gibt, Gott zu loben und zu preisen. Weißt du, was er macht? Er erlaubt, dass der Ofen 7-mal heißer wird. Denk an diese hebräischen Jungs. Er erlaubt Probleme über Probleme. Aber ich darf dir eines sagen, das hat Gott mir heute Mittag gesagt bei der Vorbereitung. Satan hat nicht das letzte Wort. Satan hat nicht das letzte Wort. Satan hat nicht das letzte Wort, das musst du wissen. Schwierigkeiten haben nicht das letzte Wort. Tod ist nicht das letzte, ist nur das vorletzte. Leiden ist das vorletzte. Satan hat nicht das letzte Wort. Und jetzt pass auf. Und immer wenn es am schlimmsten wird, Punkt Null erreicht ist, die Todeslinie erreicht wurde, wenn der Ofen 7-mal heißer geworden ist, wenn die Lage aussichtslos geworden ist, die Situation unübersichtlich geworden ist, wenn alles so verworren ist, keiner mehr Bescheid weiß, was läuft, was passiert, weißt du, was dann Gott macht? Er schickt einen Engel. Hör mir zu. Immer wenn die Sache durchsichtig ist, undurchdringbar ist, dass alles unmöglich ist, schickt er einen Engel. Und wenn kein Engel mehr zur Verfügung steht, dann kommt er selbst. Und das war jetzt hier bei den Jüngern. Kommt der Herr im Sturm ihnen selbst. Wenn die Lage so aussichtslos ist, der Herr kommt selbst. Aber das macht vielfach der Engel. Ich denke nur an Paulus. Er war auf dem Schiff 14 Tage keine Sonne mehr gesehen. Und der Engel des Herrn stand heute Nacht bei mir. Der Engel des Herrn stand heute Nacht bei mir. Petrus im Gefängnis. Keiner konnte ihn mehr rausholen. Kam ein Engel und holte ihn raus. Hier, der Herr kam bei den Seinen und holte die Seinen raus. Der Sturm kam aus heiterem Himmel. Die Hilfe kommt auch aus dem heiteren Himmel. Der Sturm kam aus dem heiteren Himmel. Das war regelrechter Überfall, satanischer Überfall. Und auch plötzlich der Herr. Und glaub nicht, wenn Gott wirkt auf mysteriöse Art und Weise, plötzlich steht Jesus vor dir. Sag nicht Gespenst. Sag nicht Geist. Sag nicht Mensch. Oder sag nicht irgendwas anderes. Wenn der Herr dir Hilfe schickt, schickt er auf ungewöhnliche Art und Weise Hilfe. Plötzlich steht er da. Ich habe jetzt ein ganz tolles Zeugnis von einem Bruder gelesen aus New Orleans. Ich muss vorstellen, wie Gott manchmal arbeitet. Das ist von einer Familie, eine Geschwister, junges Ehepaar oder ein Ehepaar. Plötzlich sagt Gott, die wohnen direkt an der Küste in New Orleans. Und plötzlich sagt der Herr, verkauft euer Haus zum Mann. Jetzt geht er nach Hause und sagt, Frau, wir müssen ausziehen. Gott hat mir gesagt, ich soll mein Haus verkaufen. Schönes Grundstück, die haben sich erst so bequem und schön eingerichtet. Aber die Frau wusste, wenn der Herr zum Mann gesprochen hat, Haus verkaufen, dann verkaufen. Und dann fährt er los und sagt, ja, wo soll ich hin? Gott zeigt ihm 20 Kilometer weiter auf eine Anhöhe, sich ein anderes Haus. Und da geht er hin, findet ein Häuschen, kauft das Häuschen, hat noch kein Geld, das alte noch nicht verkauft. Weißt du, Gott führt die Seinen. Gott führt die Seinen. Die Frau natürlich hadert, er muss überwinden und sagen, gehen wir jetzt oder ziehen wir nicht aus. Und mit schwerem Herzen, so ein schönes Häuschen an der Küste zu verkaufen, hat sie verkauft. Und auch das Geld bekommen und ziehen es weg. 2 Tage später kommt dieser Hurrikan Katrina. Und das Haus nachher, wo sie später zurückkam, war alles platt. Das Haus stand nicht mehr. So, was sagst du jetzt dazu? Führung Gottes. Gott bringt die Seinen durch, ihr Lieben. Unser Problem ist, wir hören viel zu wenig auf die Stimme Gottes. Wir denken immer Gespenster, Geister, er spukt. Geschwister, er spukt nicht, wenn Gott zu uns redet. Und wir müssen lernen, ganz fein, meine Schafe hören meine Stimme. Wir müssen lernen, die Stimme Gottes zu erkennen. Was ist die Stimme Gottes? Was ist Gespenst? Was ist Geist? Was ist mein Pulsschlag? Was ist dicker Magen oder voller Magen? Was ist die Stimme Gottes und was ist nicht die Stimme Gottes? Und wir leben in der Endzeit. Und ich sage es noch einmal, wollte ich eigentlich nicht. Wenn jemand zu Hause mit Heizöl heizt, kauft Heizöl. Klingt verrückt. Kauft Heizöl. Ihr werdet es brauchen und dankbar sein, dass ihr eingelagert habt. Jetzt oder nie mehr. Oder nachher wird es zu teuer sein. Du wirst vielleicht das Doppelte dafür bezahlen müssen. Aus dem heiteren Himmel. So. Satan wollte den Plan Jesu vereiteln und versucht alles dran zu setzen, damit die Geschwister nicht ankommen, wo sie ankommen sollen. Denn er wusste ganz genau, da ist einer, den kann niemand binden, den kann niemand befreien, den kann niemand helfen. Das ist dieser gebundene in Gardera. Und zu dem sollten sie hin. Und wegen diesem einen hat er die Strapazen, das Opfer auf sich genommen, die ganze Gemeinde mitgenommen, um diesen einen in Gardera zu helfen. Die Taktik des Feindes, warum wir so wenig herrliche Dinge erleben, wir lassen uns zu leicht ablenken. Die Taktik des Teufels ist Ablenkung. Er versucht, die Verbindung zu Gott zu stören. Und ich weiß nicht, ob ihr schon erlebt habt. Billy hatte mal so was Nettes gesagt. Weißt du, immer wenn Altarruf kommt, drückt es plötzlich auf die Blase. Dann fangen die Leute auf, in die Toilette zu rennen. Und dann immer wenn die Salbung da ist, wenn der Heilige Geist wirkt, werden Menschen unruhig, werden Menschen nervös, da fällt was runter. Oder du bist gerade mit Gott verbunden, Telefon klingelt, oder da kommt der Vertreter, die ganze Zeit kommt niemand bei dir vorbei, aber da kommt er plötzlich vorbei, Ablenkung. Verhindern. Damit du ja nicht zu nahe dem lieben Gott kommst. Damit du ja nicht das Feuer und die Kraft Gottes erlebst. Der Teufel weiß, wie er dich stören, dich abhalten kann. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Der Geist Gottes will sich Durchbruch verschaffen und er will uns heute Mittag helfen, ein paar Dinge zu verstehen. Oder plötzlich, während du so in der Andacht bist, das darf ich nicht vergessen, ich muss schnell anrufen. Und dann rufst an und dann fängst du an zu quatschen und so weiter. Nur weil plötzlich darfst du nicht vergessen. Dämonen versuchen, das Werk Gottes zu verhindern. hier bei der Überfahrt und schon immer überall, versuchen Gläubige zu entmutigen. Der Wind bläst uns mächtig ins Gesicht, haben die Apostel gesagt. Es gibt übernatürliche Kräfte, die gegen dich und mich und uns kämpfen. Übernatürliche Kräfte. Nicht, dass wir übernatürliche Kräfte haben. Genauso gibt es übernatürliche Kräfte, die auf dich abgesetzt sind und abgerichtet sind. Auf dich. Die wollen dich vernichten. Die möchten dir nichts Gutes gönnen und gönnen es dir auch nicht. Armeen von dämonischen Engeln, hat mir Gott diese Tage gezeigt, Armeen von dämonischen gefallenen Engeln kämpfen gegen die Kinder Gottes hier in Berlin. Ganz speziell hier in Berlin. Ganz besonders hier bei uns. In unserem Umfeld, wo du bist. Da sind alle möglichen Arten von unreinen Geistern, die abgerichtet sind. Diese Hunde. Als Junge, ich habe Angst vor Hunden. Deshalb predige ich gegen die Hunde. Aber ist das okay? Ich habe selber einen Hund gehabt. Da gab es einen, bin ich mal durch ein Gehöft gefahren mit dem Fahrrad. Und da läuft doch so ein Haushund, so Hofhund nach und bellt. Und jetzt, ich hätte mich mit dem abgeben können. Aber ich habe gedacht, lass doch den Hund bellen. Lass doch den Hund bellen. Und dieses Bild steht vor mir. Weißt du, die Hunde bellen dich an. Und es gibt eine ganze Menge von Hunden, die dich tagtäglich anbellen, anbrüllen und anmachen. Und versuchen dir Angst und Panik zu bringen und dich in Panik zu versetzen. Da denkst du, die fressen mich auf. Die Karawane zieht weiter. Die Karawane soll weitergehen. Die darf sich nicht an diesem Gebell aufhören. Achtet auf die Hunde, auf die falschen Lehren. Oder das darf man nicht, die Verbote und Gebote, die ganzen Gesetze und Dogmen, Vorschriften und Tabus und so weiter. Wir müssen lernen, uns einfach hinwegzusetzen, hinwegzugehen, weiterzugehen. Uns nicht aufhalten lassen. Das hat Gott mir gezeigt. Ein ganzes Heer von Höllengeistern. Auch wenn du Gott gehorsam bist, du musst durch dieses Geschwader von Feinden hindurchgehen. Je mehr du dich Gott hingibst, desto stärker werden die Angriffe. Je mehr du dich Gott hingibst, desto stärker die Angriffe. Und auf jeden von uns, hat Gott mir gezeigt diese Tage, hat Satan abgesehen. Er will dich und mich aus dem Verkehr ziehen. Schachmatt machen. Ich werde nächsten Tage irgendwann mal hier, Freitag, Samstag oder irgendwann, über Müdigkeit sprechen. So viele Menschen sind schlapp und fragen sich, du kannst 10 Tassen Kaffee trinken und bist immer noch schlapp. Du kannst alle möglichen Medikamente, Aufputschmittel nehmen und Doping betreiben, du bist immer noch schwach. Und ich sage euch eines, das sind Mächte, die auf dich angelegt sind. So wie man künstlich ernährt, so kann man künstlich auch abzapfen. Und es gibt künstliche Tricks und Waffen des Feindes, die dich immer wieder abzapfen und dir die Kraft rauben. Aber die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Und wie überwinde ich meine Müdigkeit? Und Müdigkeit ist ein Zeichen, dass du angezapft bist. Müdigkeit ist nicht, weißt du, 8 Stunden Schlaf ist zu viel. Oder 10 Stunden ist okay, wenn jemand, aber weißt du, wenn du Tag und Nacht schlafen könntest, so Dauerschläfer, oder 7 Wochenschläfer bist, oder was weiß ich, nur noch schlafen kannst und alles nicht mehr nützt und nichts mehr weiterbringt, ist irgendwo eine Aktion des Feindes unterwegs. Der Teufel will dich aus dem Verkehr ziehen. Was kann eine Schlafmütze ausrichten? Nix. Die Teufel sagen sich, wenn ich diese Person zerstöre, dann ist sie unschädlich für mich. Der Teufel will dich zerstören und dich unschädlich machen. Fürs Reich Gottes. Unschädlich machen für den Dienst. Unschädlich machen für die Herrlichkeit Gottes. Du sollst entmachtet werden. Deshalb setzt er auf dich ab und versucht dich irgendwie schachmatt zu setzen. Dein Ruf soll zerstört werden, damit niemand dir mehr glaubt. Nichts mehr von dir kauft. Nichts mehr mit dir zu schaffen will. Einen großen Bogen um dich machen. Sekte und Irrlehrer und was weiß ich alles. Er soll deine Haltung zerstören. Deine Einstellung zerstören. Auf das hat er abgesehen. Und wir kämpfen nicht mit Waffen des Fleisches. Geschwister, dann nützt Training nichts und Fitnessübungen nichts. Wir brauchen was ganz was anderes. Dein Glaube soll zerstört werden. Dein Glück, deine Ehe, dein Friede, deine Familie, deine Finanzen. Schau mal vor, wenn du kein Geld hast, bist pleite. Was kannst du als Bettler für Gott tun? Nix. Und genau auf das hat er zugesehen, oder abgesehen, dass er die Finanzen der Gläubigen kaputt macht. Da ein Unfall, da Einbruch, da hoch dieses und dort jenes und so weiter. Und immer wieder passiert etwas, was du nicht vorbereitet hast oder geplant hast. Und dein Geld, du hast kein Geld für Gott, du hast kein Geld für dich, du hast kein Geld für deine Familie, du hast für nichts mehr Geld. Und das ist die Taktik des Feindes. Deine Gemeinde soll zerstört werden, deine Arbeit soll zerstört werden, deine Gesundheit soll zerstört werden, alles soll zerstört werden. Stell dir mal vor, wenn du nicht mehr gesund bist, was kannst du tun, wenn du mehr beim Arzt bist wie bei der Arbeit? Und Christen, und jetzt kommt da die Tragödie, und Christen sind so dumm und lassen sich ablenken vom Feind. Die lassen sich ablenken. Der Satan wollte es sein, die Jünger Jesu wegblasen, wegpusten, sie untergehen lassen, sie auslöschen. Und da kommt Jesus entgegen. Und das ist der Moment. Du musst nicht kapitulieren. Du musst vor all diesen Attacken des Feindes nicht kapitulieren. Die Jünger waren ohne Jesus. Das war der Moment ohne Jesus. Und ohne Jesus sind wir gefährdet. Herr, komm, steig mit uns ins Boot. Herr, rufe mich an, heißt es. Rufe mich an. Warum soll ich Gott anrufen? Herr, komm rüber und hilf mir. Herr, komm und steh mir bei. Rufe mich an, sagt der Herr. Ich bin in Not, ich bin am Ende, kann nicht mehr weiter. Solange ich gut fahren kann, brauche ich Gott nicht. Und ist auch nicht nötig, dass ich Gott belästige. Also ich denke, wir sollten Gott nicht belästigen, wenn es so spiegelglatt das Wasser ist. Aber, Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Und es wurde immer, und deshalb ist es keine Sünde, was ich gesagt habe. Es ist keine Sünde, wenn es gut geht. Lass uns danken, lass uns genießen, lass uns freuen. Denn lang wirst du nicht so happy sein. Lang wirst du nicht ohne Sorge und ohne Kampf und ohne Anfechtung sein. Der Teufel wird dich nicht allzu lang da dich in Ruhe lassen. Glaub mir das nicht. Also wenn du richtig stehst, wirst du nach kurz oder lang in die Mühle genommen. Der Teufel hasst die Leute Gottes. Das sage ich dir. Er ist ein Einbrecher und ein Dieb. Und du auch. Du brichst nämlich in sein Reich ein, in seine Bereiche, in seine Macht. Und er will dich zurückhalten, damit du ja nicht zu nahe kommst. Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Er hasst, und das ist das Erstaunliche, er hasst Evangelisten, er hasst Prediger, er hasst Apostel, er hasst alle, die für Gott irgendwo arbeiten. Und er hasst ganz besonders alle Beter, alle, die beten. Alle, die beten, die zerstören das Reich Satans. Und je mehr gebetet wird, desto machtloser ist der Teufel. Und weißt du, vor was er am meisten die Leute abhält? Nicht vor Konzerten, Kinos und Theaterveranstaltungen oder Lobpreisgottesdiensten. Er hält vor Gebetsversammlungen die Leute ab. Wenn er das schafft, vor der Gebetsversammlung abzuhalten, hat er gewonnen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir Gebet zu Nummer eins machen in unserem Leben, dass wir Gott ernst nehmen. Wir ruderten mit ganzer Kraft, heißt es hier weiter. Und dann kommt ihnen Jesus entgegen. Und nur in Verbindung mit Jesus und nur in Verbindung mit Jesus sind die Apostel oder die Jünger unüberwindbar. Nur in Verbindung mit Jesus. Und deshalb erlöse uns von dem Bösen. Jesus steht auf und sagt, Wind, gehorche. Jesu Macht ist unbegrenzt. Wir können nur gegen den Wind rudern und kämpfen, aber er spricht ein Wort und es geschieht. Du dienst Gott. Und du solltest eines wissen, wenn du Gott dienst, dient er dir. In dem Moment, wo du nicht mehr weiter kannst, ruf ihn an. Heute Nachmittag, ruf Gott an in deiner Situation. Herr, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und ich bin so frei. Ich rufe Gott erst an, wenn ich alles getan habe, was ich tun konnte. Was ich tun sollte, was Gott von mir erwartet. Also, ich habe geredet. Ich habe gesagt. Ich habe geglaubt. Ich habe gekämpft, ich habe gesungen, ich habe alles getan, was ich als Sterblicher tun kann. Jetzt, Herr, brauche ich was Übernatürliches, ich brauche was von drüben. Und Gott verlässt die Seine nicht. Er erreicht uns in unerreichbaren Bereichen, wo wir nicht mehr weiter können. Mitten im Sturm schickt Gott einen Engel. Und wenn er das nicht kann, kommt er selber. Und ich sage euch eines, Engel kapitulieren nie. Engel Gottes kapitulieren nie. Jesus scheitert nie. Halleluja. Jesus scheitert nie. Engel kann man nicht einfangen. Gott kann man nicht einfangen. Jesus kann man nicht einfangen. Und Engel können diese Winde verhindern. Die stellen sich nur dazwischen. Heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Wie würde die Welt aussehen, wenn es keine Engel gäbe? Leute, furchtbar. Wie würde die Welt aussehen, wenn es Jesus nicht gäbe? furchtbar, grausam. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Weil Gott in uns ist, halte ich fest, weil Gott in uns ist, und wenn er in uns ist, haben wir übermenschliche Kräfte. Halleluja. Hast du das richtig gehört? Wenn Gott in uns ist, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann haben wir übermenschliche Kräfte. Dann werden wir auch übermenschlich angegriffen. Satan schlägt mich mit Fäusten. Wenn die Kraft, die in Paulus drin ist, in dir, dann wirst du auch die gleichen Anfechtungen haben wir. Mitleiden mit Jesus. Dann werden wir übermenschlich angegriffen, angegangen. Paulus sagt in 2. Korinther 4 von Vers 7, wenn Gott in uns ist, haben wir übermenschliche Kräfte. Denn man soll ganz deutlich sehen, die übermenschliche Kraft von Gott, dass sie von Gott kommt und nicht von mir ist. Dass Jesus im Boot ist, ist nicht von mir. Dass ich durchkomme, dass ich immer noch lebe und immer noch existiere und immer noch Halleluja schreien kann. Das ist von ihm. Nicht von mir, sondern von ihm. Obwohl ich von allen Seiten, sagt Paulus, bedrängt bin. Von allen Seiten. Dieses Gefäß soll zerbrochen werden. Da Rumpel und da Rempel und da Stoß und da ein Stoß und da was und von oben, von unten, von allen Seiten angegangen. Hier. Ich werde von allen Seiten angegangen. Gibt es irgendeine Stelle, wo du nicht blaue Flecken hast? Noch nicht. Von allen Seiten bin ich angegangen. Werde ich nicht erdrückt, obwohl ich von allen Seiten angegangen werde. Da gerempelt und dort gerempelt. Nicht erdrückt. Obwohl ich oft nicht mehr weiter weiß. Bruder Paulus, die Leiden, das ist das. Obwohl ich nicht weiter weiß. Wenn du noch weiter weißt, bist du noch nicht reif für den Himmel. Bist du nicht reif für die Hilfe Gottes. Wenn du noch weiter weißt, obwohl ich nicht mehr weiter weiß, verliere ich nicht den Mut. Ist das nicht fantastisch? Obwohl ich nicht mehr weiter kann, verliere ich nicht den Mut. Also wenn es irgendetwas Optimistisches, Positives in dieser Welt gibt, dann ist es die Kraft des Heiligen Geistes und das Evangelium Jesu Christi. Obwohl ich nicht mehr weiter weiß, verliere ich nicht den Mut. Ich werde verfolgt, aber Gott verlässt mich nicht. Ich werde gejagt, aber Gott verlässt mich nicht. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme immer wieder auf, so wie ein Korken. Kannst ins Wasser tauchen, kannst ganz unten 10.000 Meter runter ins Wasser und das so, je tiefer dieser Korken unter Wasser ist und unter Wasser gehalten wird und dann lässt du los. In Physik haben wir das gelernt. Und je tiefer das ist, desto höher schießt er dann raus. Warum die Haifische so raus, Norwegen, war ich so fasziniert, warum die so hochkommen, die tauchen 1000 Meter tief und dann schießen sie nach Sauerstoff, nach Luft, nach oben. Das schießen, deshalb kommen die so hoch und plötzlich stehen sie immer, was, ich habe mir schon oft überlegt, warum. Und dann hat mir ein Fischer gesagt, warum, sie tauchen ganz tief unter und aus der Tiefe, je tiefer du bist, desto höher kommst du rauf. Je tiefer du bist, desto höher kommst du drauf. Deshalb, die Tiefe soll uns nicht erschrecken. Die Tiefe soll uns nicht erschrecken. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme immer wieder auf. So sieht unser Leben oft aus. Als wenn wir, und manchmal denke ich, ich habe schon so oft in meinem Leben gedacht, also jetzt komme ich bestimmt nicht mehr wieder hoch. Jetzt werde ich mich nicht mehr wieder aufrappeln können. Jetzt werde ich es nicht mehr schaffen. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt werde ich keinen Anschluss mehr finden. Jetzt dies und so weiter. Jetzt werde ich es nicht schaffen. Und dann besser, als ich gedacht habe. Es sieht so aus, als wenn du den Boden unter den Füßen verlieren würdest. Also bei Gott ist nichts unmöglich. Und je unmöglicher die Situation ist, desto herrlicher wird das Ende sein. Und schaue dir Ende an, heißt es in der Heiligen Schrift. Es sieht so aus, als wenn du den Boden unter den Füßen verlieren würdest, als wenn alles zusammenbrechen würde, als der Sturm alles wegfegen würde. Es sieht so aus, als wenn alles, was nur erschüttert werden kann, erschüttert und zerbombt wird. Als wenn du es nicht mehr standhalten könntest, als wenn du die Sonne nie mehr sehen würdest, schon 14 Tage keine Sonne, furchtbar, auf der Seefahrt der Apostelgeschichte 28. Als wenn kein Tag mehr aufkommen würde oder kommen würde. Als wenn die Katastrophe alles wegreißen würde. Es sieht so aus, als wenn die Sonne nie aufginge, der Sturm nicht mehr aufhören würde und wir verzweifelten am Leben. Es sieht so aus. Aber du sollst nicht auf das sehen, was du siehst. mittendrin im Sturm, mittendrin im Auge des Orkans, kommt der Herr als Ruhepol zu dir und sagt, mein Kind. Und wenn nicht der Engel, dann Jesus. Die Bibel sagt uns, Gott kann uns bewahren. Gott kann uns durchbringen. Bei Gott ist alles möglich. Er kann dich durch die auswegloseste Situation oder durch die auswegloseste Situation dich ans Ziel bringen. So wie Israel durch die Wüste durchgebracht hat. Satan möchte dir die Antwort, die Hilfe, die Lösung deines Problems dir entreißen. Bete nicht. Es hat auch keinen Zweck. Gib's auf. Wie viele Ärzte hast du schon probiert? Wie viele Tabletten hast du schon geschluckt? Pfundweise könntest schon. Und wie viel Medikamente hast du schon geschlürft? Ganze Badewanne voll. Alles nichts geholfen. Die ganzen Tropfen. Nichts geholfen. Und das ist, was Satan möchte. Es hilft alles nicht. Er möchte, dass du den Überblick, den Durchblick verlierst. Und das ist, wenn du den Überblick einmal verloren hast, hast du alles verloren. Den Überblick. Er will dir die Macht entreißen, die Autorität, die du hast. Kind Gottes, was bist du? Bist du Sohn Gottes? Bist du Kind Gottes? Bist du ein Geliebter des Herrn? Er will dir die Heilsgewissheit dir wegnehmen, die Freude dir entreißen. Er will dir den Optimismus wegnehmen. All das möchte dir, er möchte dich berauben. Deinen Glauben. Du sollst ja nicht mehr weiter glauben. Gib's auf. Sag doch deinem Gott ab, die Frau vom Hiob. Und weißt du, was dieser Bruder Hiob gemacht hat? Obwohl er schon fast tot war, in seinem Koma. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Verstehst du, im Koma. Und du kannst sogar im Koma einer der stärksten Gebete sprechen. Das hat er im Koma gesprochen. Denn er war schon tot und hat sich nur noch geschabt oder seine Haut ist schon geschabt und war schon außer Sinne. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Lass uns das zusammen sagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und jetzt können wir weiter sagen. Ich weiß, dass mein Heiler lebt. Ich weiß, dass mein Befreier lebt. Ich weiß, dass mein Versorger lebt. Ich weiß, dass mein Führer lebt. Halleluja. Ich weiß, dass mein Heiland lebt. Ich weiß. Woher weiß ich das? Nicht vom Teufel. Der wird es mir jetzt nicht sagen. Ich weiß vom Heiligen Geist, dass mein Erlöser lebt. Auch im Koma. Auch im Delirium. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch in der Narkose. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es gibt keinen Grund für dich, für mich, für uns als Kinder Gottes, dass wir uns vom Teufel überwinden lassen. Es gibt keinen Grund. Im Gegenteil, es gibt so viele Gründe, dass wir den Teufel überwinden sollen. Das Böse, das Negative. Es gibt keinen Grund, sich aufzugeben. Es gibt keinen Grund, warum ich mich aufgeben sollte, warum ich in Pension gehen sollte, warum ich arbeitslos werden sollte, warum ich krank sein sollte und so weiter, warum ich mich aufgeben sollte. Wir können überwinden in der Kraft Gottes, und zwar in der dunkelsten Stunde, in der vierten Nachtwache, also wenn es am dunkelsten ist, kommt Jesus zu diesen Jüngern, in der dunkelsten Stunde, in der schwierigsten Situation, also wenn es schwierig ist, schwieriger und am schwierigsten, dann erwarte Jesus am schwierigsten. Wenn es am schwierigsten ist, am unmöglichsten, wenn alle sagen, nein, ist es nicht möglich, dann kannst du erwarten, dass Gott eingreift. Woher kam Jesus? Von außerhalb. Weißt du, ist was so interessant. Darf ich mal fragen, wie viele Ex-DDR-Leute haben wir unter uns? Okay, Gott segne euch. Also es war interessant. Weißt du, wenn irgendetwas war, ich habe auch ein paar Leute schon rausgeschmuggelt aus der DDR und damals noch, seit 81 habe ich immer so im Untergrund gearbeitet und wollte nur sagen, und es interessant ist, wenn irgendetwas war, die da drüben werden mir helfen. Es war so fantastisch. Ich habe da aus Mecklenburg einen Arzt rausgebracht und so weiter. Und der an der Elbe stand, dort habe ich an der Elbe mal getroffen und irgendwie war Zufall im Arzt. Und dann habe ich den versucht, den rauszubringen auf krumme Wege. Aber die Menschen sehnen sich nach Freiheit und brauchen die Freiheit und kriegen auch die Freiheit. Und der kam raus. Aber die da drüben. Und dann haben wir von da drüben telefoniert. Ich habe Märchen gesagt, wir werden Märchen erzählen und mit Märchen werden wir uns unterhalten. Wir erzählen am Telefon Märchen. Keiner kann was anfangen mit Märchen. So, und das Märchen, in diesem Märchen war dann eine Botschaft drin. So, mit Märchen haben wir uns telefoniert. Und wir wussten ganz genau. Und dann hören wir plötzlich so einen Quatsch. So ein Quatsch. Und dann wussten wir, dass wir abgehört werden. Aber alles nur mit Märchen. Aber von da drüben. Und dann Leute, wenn die in Gefahr waren, die da drüben wissen Bescheid. Die da drüben. Und unsere Hilfe, und genau das Gleiche ist, unsere Hilfe kommt nicht von unserer Regierung. Erwarte von deiner Regierung keine Hilfe. Erwarte von den Mächtigen dieser Welt keine Hilfe. Erwarte deine Hilfe von da drüben. Von da drüben. Vom Himmel. Vom Jenseits. Und Jesus kam aus dem Jenseits. Von da drüben. Das gefällt mir. Von da drüben. Er kommt uns entgegen. Von da drüben. Holt uns ab. Von da drüben. Erwartet uns. Die Siege, die kommen von da drüben. Von drüben. Du bist geboren, um zu gewinnen. Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Siege, die musst du nicht erkämpfen. Die kommen von da drüben. Wenn Gott mit dir ist, wenn Gott sich auf deine Seite stellt, wenn Gott sich zu dir gesellt, wenn plötzlich Jesus zu dir ins Boot steigt, da zittert der Sturm. Das war jetzt ein Dämon. Und du musst vorstellen, Jesus spricht zum Sturm wie zu einem Geist, zu einer Person, zu einer Macht. Sturm, lege dich. Du bist geboren, um zu gewinnen. Das ist deine Berufung. Jeremia 29, Vers 11. Gott sagt, mein Plan für euch steht fest. Und das gilt für dich und mich. Mein Plan steht für euch fest. Überleg einmal, halt dich fest. Der Plan Gottes für dein Leben steht fest. Und dann heißt weiter, ich will euer Glück. Jeremia 29, 11. Ich will euer Glück. Mein Plan steht fest. Ich will eure Gesundheit. Ich will eure Freiheit. Ich will eure Freude. Mein Glück, mein Plan steht fest für euch. Und nicht euer Unglück. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich will eure Gesundheit und nicht eure Krankheit. Krankheit ist vom Teufel. Das müssen wir ganz klar definieren und sagen und proklamieren. Krankheit ist nicht von Gott. Ich will eure Gesundheit, sagt der Herr. Ich habe im Sinn, und jetzt hört zu, ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie es erhofft. Ich will euch eine Zukunft schenken, wie ihr es erhofft. Wie ihr es glaubt, wie ihr es erwartet, wie ihr es euch vorstellt. Und deshalb ist ganz arg wichtig, was stellst du dir vor? Was erhoffst du? Ich will euch eine Zukunft geben. Wenn du sagst, nö, also ich möchte mir gerade so durch die Hintertür oder gerade so wie Brand aus dem Feuer gerettet werden, das ist keine große Hoffnung. Wie ihr es erhofft. Also ich will euch eine Zukunft schenken, wie ihr es erhofft. Puh, stell dir mal was vor. Fantasiere mal. Fang an zu spinnen. Fang an so Ausflüge zu machen, Luftschlösser zu bauen. Wie ihr es erhofft. Ich will euch eine Zukunft schenken. Nicht wie der Teufel euch gibt und frei Haus liefert. Oder wie die Menschen euch gönnen und nicht gönnen. Sondern wie ihr es erhofft. Gottes Wort. Du kannst dich mit dem Gott streiten, wenn du willst. Und da sagt er, ich bin der Herr. Also, der Jeremia 29, Vers 11. Denn mein Plan mit euch steht fest. Und zwar vor Grundlegung der Welt. Noch bevor irgendjemand das alles vermasseln konnte. Noch irgendjemand so querschießen konnte. Noch bevor irgendjemand euch irgendwas, wie im Jenseits. Glaubt doch nicht. Und das hat mir Gott diese Tage gezeigt. Ich war im Gebet gezeigt. Weißt du, im Himmel ist der Teufel der Verkläger. Also hier auf Erden habe ich meine Ruhe, da liege ich schön. Kann ich im Schaukelstuhl mich hinlegen und kann sagen, danke für die schönen Wolken und so weiter. Aber drüben, Hochkonjunktur. Drüben, im Jenseits, da ist die Hölle los. Drüben, dem schickst du nichts hin. Den verhinderst du. Und dann fragt der Teufel, wer kann da irgendwas, kennt sich jemand da aus, wen könnte man da abhalten, den verhindern. Dann sitzt der Pastor Matthäus ganz alleine da. Glaub mir das, ich würde dann umso lauter Halleluja singen hier. Mir macht doch nichts aus. Weißt du, ich mit Jesus bin in der Mehrzahl. Schnuppe. Aber weißt du, und da ärgert er sich, dass er das nicht fertig bringt. Verhindern. Je mehr die Leute dagegen ankämpfen, und je mehr die gegen einen schimpfen, und der Teufel glaubt, dass er einen guten Dienst leistet, wenn er gegen jemanden wettert und schimpft und agiert und so weiter. Du glaubst gar nicht. Ich habe bei Heilbronn mal eine Zeltmission gehabt und ich habe nur irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, Leute, morgen Abend werde ich sprechen zum Thema, wann wird Jesus wiederkommen? Und ich sage euch eines, habe ich das angekündigt, ich kann euch auf die Sekunde exakt genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Das war vielleicht Samstag und dann kündigt der Pfarrer in der Kirche an, weißt du, in Süddeutschland ein bisschen anders wie hier bei euch. Da sind, ist die Kirche noch voll, da ein Dorf noch und so weiter. Und dann sagt der Pfarrer, bitte geht nicht in die Zeltversammlung. Dort spricht ein falscher Prophet. Denn in der Bibel steht, niemand, keiner kann sagen Tag und Stunde, wann Jesus kommt. Und der behauptet, sogar auf die Sekunde genau, wann Jesus wiederkommt. Ich habe mein Zelt voll gehabt von diesen Kirchenleuten. Ich habe mein Zelt voll. Denn, und da hat sich einer bekehrt und ist sogar Ältester nachher später bei mir in der Gemeinde geworden und kam zum Glauben. Der Herr sagt, ich habe in meinem Leben noch nie einen falschen Propheten gehört. Ich wollte einmal in meinem Leben einen falschen Propheten hören. Und ich habe eines gemerkt, je mehr die Zeitung dagegen schreibt, je mehr gewettert und geschimpft wird und je mehr gewarnt wird, geh dort nicht hin, um Himmels Willen. Also uns kann nichts Besseres passieren, als dass die Leute warnen und schreiben und so weiter. Umso mehr macht der Teufel Reklam. Denn der Teufel ist auch ein Diener Gottes. Hört mir zu. Und selbst das Negative, das er einsetzt, wird positiv für uns. Für dich. Je mehr er gegen dich schimpft und wettert, desto populärer wirst du im Reich Gottes. Desto gesegneter wirst du im Reich Gottes. So, ich muss ganz schnell weitergehen. Wir wollen ja noch Zeit zum Gebet nehmen. Der Teufel ist ständig dabei, den Plan Gottes für dein Leben zu ruinieren. Dich aus der Hand Gottes zu reißen, verbreitet Missverständnisse über dein Leben, falsches Zeugnis. Er versucht dich zu überwinden, aber lass dich nicht überwinden, sondern lass Jesus einfach für dich sprechen. Herr, was sagst du dazu? Und Gott sagt, ich lasse dich nicht fallen. Dieses Wort muss ich auch noch rüberbringen, ganz schnell. Gott hat zu irgendjemand ganz bewusst heute gesagt, oder sagt auch, ich lasse dich nicht fallen. Ich werde dich nicht verlassen. Diese Gedanken muss ich noch irgendjemand ins Stammbuch schreiben. Gott sagt, ich will dich nicht vergessen. Ich will dich nicht allein lassen, mein Kind. Ich will dich nicht allein lassen. Ich will dich nicht hängen lassen, egal wo du auch bist. Ich werde gnädig sein und so wie ich immer gnädig gewesen bin. Und ich vergebe dir alle deine Sünden, egal was jetzt passiert ist und was da war. Vergiss es. Ich komme zu dir und ich lasse dich nicht fallen. Gott will, dass du den Sturm überlebst, die Krise überstehst. Ich lasse dich nicht fallen. Warum lässt Gott das alles zu? Gott will, dass du das alles überwindest. An dem Tag, an dem du sagst, ja, Jesus, ich folge dir nach, wirst du eingeschult, beginnst du die Schule Gottes. An dem Tag, wo du sagst, ja, zu Jesus sagst, beginn dein Training. An dem Tag beginnen auch deine Widerstände, deine Stürme und deine Krisen, wo du ja zu Jesus sagst. Und du kannst und ich, wir können Gott nur in Krisen kennenlernen, nur in Stürmen kennenlernen. Ich kann Gott nur in Nöten und Stürmen erfahren. Bei Gott ist nichts unmöglich, ist mein Thema. Ich kann Gott nur in Gefahren kennenlernen. Je gefährlicher das ist, die Situation, desto herrlicher ist der Ausgang. Ich kann Gott nur im Streit und Kampf kennenlernen. Also ich spreche vom Leiden. Und ich habe gesagt, das ist unpopulär. Ich kann Gott nur in Ohnmacht, in meiner Ohnmacht kennenlernen. In meiner Traurigkeit, in meiner Schwermut. Was wäre, wenn es keine Stürme gäbe? Dann könnte Jesus nicht seine Macht beweisen. Wenn es keine Stürme gäbe, könnte Jesus nicht seine Macht beweisen. Wenn es keine Stürme gäbe, wenn es keine Finsternis gäbe, könnte Gott uns nicht erleuchten. Wenn es keine Krankheit gäbe, könnte Gott uns nicht heilen. Was soll er tun? Gesunde können nicht noch gesünder werden. Wenn es keine Not gäbe, könnte Gott uns nicht helfen, Geschwister. Wenn es keine Einsamkeit gäbe, könnte Gott uns nicht beistehen. Wenn es keine Sünde gäbe, könnte uns nichts vergeben. Deshalb, wenn die Sünde blutrot ist, und wem viel vergeben ist, der liebt auch viel, egal wie groß die Sünde ist, wenn es keine Verlorenheit gäbe, könnte auch nichts wiedergefunden werden. Wenn es keinen Tod gäbe, gäbe es auch keine Auferstehung. Wenn kein Chaos gäbe, gäbe es auch keine Ordnung. Deshalb fürchte dich nicht, sagt der Herr, fürchte dich nicht vor all dem, was passiert. Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und jetzt, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn, aber wenn du nicht gehst, wird er nicht bei dir sein. Aber wenn du durchs Wasser gehst, dieses Wenn, wenn du zu den Löwen gehst, wenn du durchs Feuer gehst, ich bin bei dir, dass sie die Ströme nicht ersäufen, denn ich bin dein Gott. Also, wenn du in irgendeiner solchen schwierigen, komplizierten Situation bist, ist Gott da. Darfst mit der Gegenwart Gottes rechnen. Wenn nicht, muss er nicht da sein. Wenn du Risikos eingehst für ihn, wenn du etwas riskierst und sagst, ich gehe, wie die Esther, wenn du bereit bist, so wie Petrus, das Boot der Bequemlichkeit zu verlassen, ist er bei dir. Dann wirst du aus dem Bootshocker, wirst du Wasserläufer. Dann wirst du übernatürliche Herrlichkeit Gottes erleben. Satan sorgt dafür, dass um dich der Sturm tobt, die Wellen peitschen und du bis zur Weißglut gereizt wirst, provoziert wirst. Und er will sehen, wie reagiert jetzt das Kind Gottes. Dreht es durch, verliert es die Nerven, verliert es den Kopf. Ich sage eins, wenn Jesus kommt, ist der Sturm vorbei. Und was du brauchst, ist die Gegenwart des Herrn. Heute Abend, die Gegenwart des Herrn. Stell dich in die Gegenwart des Herrn einfach und sag, hier Herr, hier bin ich. Und sei dir sicher und bewusst, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wurde, gegen dich etwas ausrichten kann oder ausrichten wird. Keine Waffe. 5. Mose 31, und damit bin ich fertig mit meiner Betrachtung. 5. Mose 31, 8. Der Herr selbst zieht vor dir her. Eigentlich schickt er uns vor, aber hier sagt er, ich ziehe voran. Du musst aber gehen. Der Herr zieht voran. Er ist mit dir, sagt uns hier der Herr. Oder er ist mit dir. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Und du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben. Willst du noch mehr? Brauchst du noch mehr als das? Ich ziehe dir voran. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird etwas ausrichten können. Gott plant große Dinge mit uns. Aber sind wir bereit? Fahrt rüber. Sind wir bereit, im Sturm auf den Herrn zu warten? Mein Gott wird mich nicht in den Stich lassen. Wir werden nicht zu Schanden werden. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns so stark machst, mitten im Sturm, mitten in den Kämpfen. Halleluja. Vater, und wir sind getrost und gelassen heute, denn du bist bei uns. Dein Stab und Stecken trösten uns. Psalm 23. Denk an diese Worte. Der Herr ist mein Hirte. Herr, du bist unser Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, sag das für dich heute, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Und ob ich wanderte im finstern Tal. Und du bist in so einer Sturmsituation. Du bist in so einem Hurrikan. Lass dich von Gott bewahren, von Gott führen. Satan hat auf dich abgesehen. Er will deine Persönlichkeit zerstören. Er will deinen Ruf zerstören, deine Berufung, dein Charisma, dein Leben. Aber Jesus ist stärker. Und er sagt, ich bring dich durch. Keine Waffe, die man gegen dich richtet, und zwar nicht menschliche Waffen, sondern geistliche Waffen, spirituelle Waffen, dämonische Waffen. Keine dieser Waffen wird etwas gegen dich ausrichten. Denn die dämonischen Angriffe sind die schlimmsten Angriffe, die ein Mensch aushalten muss. Aber wir überwinden weit, denn der Herr ist unser Schild. Halleluja, der Herr ist unser Schild. Preis Gott. Bevor wir weiter beten, wir möchten unser Opfer aufnehmen und dann möchte ich für Menschen beten, die in Not sind, die Gebet brauchen und auch Zeit nehmen zum Gebet. Lass uns aufstehen und kannst ein bisschen die Musik ein bisschen höher drehen. Wir wollen einfach vor Gott treten heute. Und wir wollen beten und sagen, Herr, wir wollen dir dienen. Wir wollen dein Heil preisen. Wir wollen deine Macht rühmen. Gott sagt, ich will dir begegnen. Irgendjemand, der heute Abend Ermutigung braucht, Gott will dir begegnen. Praise Gott. Oh, irgendjemand, wir lassen das Körbchen einfach durchgeben. Wer was geben möchte, Zehnten, Opfer, Gaben, etc. Gott möge alle Geber segnen. Vater, wir preisen dich. Wir preisen dich, dass wir geben dürfen. Wir plündern die Hölle und wir bereichern den Himmel. Herr, und das ist heute ein Plündern der Hölle. Wir lassen uns nicht abhalten, auch wenn wir nichts haben. Wir lassen uns nicht abhalten im Geben. Wir lassen uns nicht abhalten im Dienen. Wir lassen uns nicht abhalten im Positives Bekennen, auch wenn es alles negativ um uns herum ist. Wir lassen nicht ab, guten Mutes zu sein, getrost zu sein im Herrn, denn der Heilige Geist, der bei uns ist, ist unser Tröster. Halleluja, Halleluja. Der Heilige Geist, der bei uns ist, ist unsere Hilfe. Und der Herr ist ein Helfer für die, die heute Abend keinen Helfer mehr haben. Gib dich nicht auf. Der Feind möchte, dass du dich aufgibst. Der Feind möchte, dass du mutlos wirst. Der Feind möchte, dass du dich zurückziehst. Der Feind möchte, dass du übers Bord gehst und verzweifelst und sagst, ich kann's nicht mehr. Der Feind möchte, dass du auf die Wellen schaust und anfängst zu sinken. Das ist, was der Feind möchte. Er möchte dich ruinieren. Aber wir lassen uns nicht ruinieren. Lass uns das zusammen sagen. Lieber Jesus, wir lassen uns nicht vom Teufel ruinieren. Wir stehen auf deiner Seite. Wir gehorchen deiner Stimme. Wir tun das, was du uns sagst. Und wenn wir fertig sind, da greifst du ein. So wie bei den Aposteln damals. Du kommst den Deinen immer entgegen. Danke, Jesus. Dir kommt Jesus jetzt entgegen. Oh, ich spüre, Jesus kommt dir entgegen. Lauf ihm entgegen heute. Halleluja. Er kommt dir entgegen und sagt, mein Kind, verzweifle nicht. Halt dich fest. Wir wollen für Kranke beten. Uwe, du bist extra hierher gekommen heute. Praise Gott. Uri Baramaku Purikanta, Kurikarashandara Barasiti, Ransare Sintu. Und auch hier gebiete ich den finsteren Mächten, von meiner Schwester zu lassen. Satan, lass die Pfoten weg von meiner Schwester. Sie ist eine geheiligte Gottes, sie ist eine gereinigte Gottes, sie ist ein Eigentum Gottes und die unreinen Geister haben nichts mehr zu schaffen und nichts mehr zu melden. Und bitte vergreift euch nicht an eine Heilige. Unsere Schwester ist eine Heilige in Jesus Christus. Ist Christus in uns? Wer und was kann gegen uns sein? Wer und was kann uns aufhalten? Wer oder was kann uns behindern? Wer oder was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Nichts. Nichts und nochmal nichts. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Es ist ein Geist weggegangen. Dieser böse Geist. Dieser böse Geist. Und wir sollen Geister vertreiben, Geschwister. Und genau das ist es. Ein böser Geist ist von dir gewichen. Und du wirst wieder spielen. Du bist entmachtet. Auf Golgatha bist du besiegt. Dort wurde dir der Kopf zertreten. Und weil Jesus lebt, leben auch wir. Halleluja. Auch meine Schwester. Lebst du. Satan ist entrechtet. In der unsichtbaren Welt. Dem ist das Handwerk gelegt jetzt. Praise God. Und alles, du wirst alles freigeben. Und sogar siebenfach entschädigen. Du wirst siebenfach entschädigt. Rechne dir mal aus, wie viel Entschädigung der Feind zahlen muss an dich heute. Siebenfach musst du entschädigen. Der Dieb muss siebenfach entschädigen. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass ich dieser Macht in der unsichtbaren Welt widerstehen darf. Der Sturm, der auf meine Schwester gekommen ist und ihr hart ins Gesicht geblasen hat. Diesen Sturm, Jesus, wendest du jetzt. Und da soll die Hölle weggeblasen werden. Die unsichtbare dämonische Welt soll lahmgelegt werden, jetzt in ihrem Haus, in ihrer Umgebung, in ihrer Situation. Und Gesundheit soll durch diesen Arm fließen. Vater, Gesundheit soll durch diesen Arm fließen. Stärkung und Heilung soll durch diesen Arm fließen. Jesus, du vollbringst jetzt Wunder der Wiederherstellung. Halleluja. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Wird der Sturm gebrochen. Ich breche den Sturm, der über dein Leben aufgebrochen ist. Ich breche den Sturm. Ich breche den Sturm. In Jesu Namen. In Jesu Namen breche ich den Sturm über dein Leben, über deine Familie, über die ganzen Umstände, über das ganze Boot. Und ich bitte, Jesus, lass jetzt einen ganz sanften, stillen Wind, ein Säuseln deiner Herrlichkeit über dieses Leben gehen. Ich breche den Sturm. Sei gebrochen. Sturm sei gebrochen. Sturm sei gebrochen. Halleluja, halleluja. Der Sturm ist über dein Haus gebrochen. Der Sturm ist über dein Haus gebrochen. Satan, du bist besiegt. Satan, du hast nichts mehr zu melden. Hushikaramashan, lass uns in Sprachen den Sieg Jesu preisen. Hushikatarasande, den Sieg Jesu in Sprachen. Den Sieg Jesu in Sprachen. Huramashitarabarasandalarashikarasinte. Den Sieg Jesu in Sprachen. Huramasanda. Jesus ist Sieger. Er hat alle Macht. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Schwachheit verschwinde. Schwachheit weiche. Denn du hast nicht den Körper deiner Heiligen zu suchen. Der Heiligen Gottes zu suchen. Der Teufel läuft amok. Der Teufel läuft amok. Aber Jesus ist Sieger. Halleluja. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Oh, Glory. Lass uns sagen, Jesus ist Sieger. Noch einmal. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Halleluja, halleluja. Hab keine Angst vor Jesus. Halleluja. Er stillt deinen Sturm. Er nimmt den Wind weg. Halleluja. Und er schenkt Frieden. Frieden, was die Welt dir nicht geben kann. Komm aus dem Wind raus. Du bist mitten im Sturm hier. Komm hier zu mir rüber. Du bist im Sturm. Du siehst, wie der Wind bläst. Aber das ist ein natürlicher Wind vom Ventilator. Und der Teufel ist auch so einer, der solche Ventilatoren einfach hinstellt und mit, was weiß ich, wie viel 1000 Kubikmeter und versucht uns zu Fall zu bringen. Aber Jesus ist stärker. Halleluja. Der Wind Jesu. Der Odem des Herrn. Halleluja. 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 Uramahan Takashan, die dunklen Mächte, die dich umhüllen wollen, die Finsternis, die dich bedecken möchte. Oh, die ist verloren. Die hat verloren. Jesus hat in dir ein Licht angezündet. Jesus hat in dir Hoffnung geweckt. Und er sagt, mein Kind, du wirst nicht zu Schanden werden. Der Herr sagt zu dir, mein Kind, du wirst nicht zu Schanden werden. Leute spotten, Leute lächeln, Leute bemitleiden dich, Leute bedauern dich, aber das hat jetzt ein Ende. Und die Waffen, die man gegen dich gerichtet hat, die wird der Herr zunichte machen jetzt. Mit einem Schlag. In der unsichtbaren Welt werden Waffen weggetragen. Ich sehe ein Bild, wie da die Waffen, Schleudern, Spieße, Schwerter, Rammböcke, wie die weggeschafft werden. Und du kannst wieder frei. Dein Weg war voller Angriffe und Attacken. Und der Herr sagt, ich mache Bahn für dich. Du sollst durchgehen. Ich mache Weg in der Wüste. Da ist kein Weg. Aber der Herr macht dir seinen Weg in der Wüste, von diesem Schlachtfeld. Halleluja. Und der Herr braucht nicht viel. Ein Wort und es geschieht. Sei frei. Sei frei. Da ist etwas passiert. Da ist etwas weg von dir. Dunkelheit. Eine Wolke. Du bist im Licht. Du bist im Licht Gottes. Die Zeit der Dunkelheit ist bei dir vorbei. Und dieses Herz heilst du jetzt mit Kraft und Stärke, füllst du es. Mit Leben, mit Dynamik, mit Elan. Wir lassen uns nicht vom Feind attackieren. Dämon der Spannung, ich gebiete dir im Namen Jesu, raus mit dir. Du hast nichts zu tun und ich breche deine Macht. Alle diese Spannungen, berufliche, private, gesundheitliche Spannungen, alle diese Spannungen, die Macht der Spannungen, der Geist der Spannungen, der Geist, der die Spannungen verursacht, diesen Druck von innen heraus verursacht, der Geist, der diese Spannungen verursacht, ich breche dich im Namen Jesus. Sei gebrochen. Du hast hier kein Recht in diesem Körper. Amen. Und jetzt ein Geist der Erleichterung, ein Geist des Friedens, ein Geist des Trostes erfülle sein Brustkorb und seine Seele und sein Geist. Dieser Geist geht raus. Diese Macht weicht, weil Jesus der Stärker ist. Dieser Geist der Ohnmacht, dieser Geist der Schwäche, dieser Geist der Manipulation, der Geist der Schreckhaftigkeit, der Ängstlichkeit, der Geist des Mitleids. Raus mit dir. Amen. Und alles, was du negativ bekannt hast, und diese Worte, diese negativen Bekenntnisse zerschlage ich jetzt im Namen Jesu. Alle diese negativen Bekenntnisse, alles, was du ausgesprochen hast, ich kann nicht, ich bin nicht, ich werde nicht und so weiter, diese negativen Bekenntnisse, die gehören alle auf den Komposthaufen jetzt im Namen Jesu. Und der Geist des Sieges und des Triumphes und des Überwindens kommt über dein Leben. Amen. Okay. Weißt du, wir reden manchmal viel zu viel Negatives. Ihr habt draußen diese Proklamationen. Wir sollten die wieder ganz neu einsetzen, wieder ganz neu praktizieren. Viele haben das oder haben das benutzt und benutzen das. Ich benutze es selber für mich persönlich und ich mache euch Mut. Rede positiv und du wirst Kraft haben. Über Müdigkeit rede ich nächstes Mal. Halt es fest. So, irgendjemand, der noch Not hat, angefochten wird. Du wirst angefochten, okay. Alle, die so Anfechtungen haben. Wir stehen gegen die Geister und Mächte, Fürsten und Dämonen. Und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir lassen uns nichts gefallen. Weißt du, du sollst nichts gefallen lassen. Satan schlägt mit Fäusten. Und ich habe über diese Stelle gepredigt mal irgendwo. Und weißt du, Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit. Und ich habe über diese Stelle gepredigt, Satan schlägt mich mit Fäusten. Dann sagt doch mein Sohn ganz laut, und wir schlagen zurück. Und wir schlagen zurück. Und genau das sollten wir tun. Wir sollten nicht warten, bis wir kaputt sind. und am Ende sind und nichts, keine Luft mehr kriegen. Wir sollten widerstehen dem fest im Glauben. Die Bibel sagt, dem widersteht fest im Glauben. Vater, auch jetzt in ihrem Leben, hebt die Hände hoch. Hebt die Hände hoch, das ist ganz wichtig. Geschwister, wenn wir beten, sollten wir die Hände hochheben. Das ist das, wovor der Teufel Angst hat. Denn er sieht, hier meldet sich jemand bei Jesus. Hier hält sich jemand an Jesus. Hier klammert sich jemand an Jesus fest. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass jetzt die Kraft des Heiligen Geistes über meine Schwester kommt. Und ich binde alle Mächte, Fürsten und Gewalten, die sie ruinieren möchten. Dämonen wollen immer nur ruinieren. Die Dämonen wollen nur eindringen und zerstören, kaputt machen. Aber Jesus macht alles heil. Und du wirst diesen Schatz in irdenen Gefäßen ans Ziel bringen, sagt der Herr. Fürchte dich nicht. Du wirst dieses Gefäß mit dem Inhalt, mit allem, was ist, ans Ziel bringen. Denn dazu bist du geboren. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du meiner Schwester jetzt gerade hilfst. Und wir widerstehen dem Teufel fest im Glauben. Lass uns das sagen. Wir widerstehen dem Teufel fest im Glauben und im Heiligen Geist. Ein Gebet des Widerstandes im Geist. Und genau das ist, was der Teufel möchte. Süßliche, lieben Heilandschristen. Wir sollen aufhören, lieben Heilandschristen zu sein. Wir sind Kinder Gottes, Priester. Und wir sprechen Autorität. Du hast Autorität. Du hast Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und du sollst von deiner Autorität, gebrauche das. Lass uns jetzt mal geistlichen Kampf führen. Wir kämpfen mit Engeln, Fürsten und Gewalten. Wir befehlen diesen dunklen Mächten zu weichen. Geist der Bedrückung, Geist der Ängstlichkeit, Geist der Verzagtheit, die Gebiete dir zu weichen. Alle Mächte der Finsternis, die dich ruinieren möchten, deine Situation so vermasselt haben, dich so reingezogen haben, wie Blei dich runtergezogen haben. Dieser Geist weicht jetzt. Oh, lieber Heiland, du schenkst jetzt einen positiven Geist. Einen guten Geist, einen edlen Geist, einen reinen Geist. Herr, du reinigst seine Gedanken jetzt. Oh, Glory. Und ich sehe, wie ein Strom, ein Stausee bricht. Da bricht ein Stausee. In deinem Leben hat sich etwas angestaut und da ist so viel, da ist nur noch ein Rinnsal. Und jetzt bricht dieser Stausee und ein Strom entsteht in deinem Leben, ein Fluss. Der Satan hat versucht, da ist die Segnung Gottes zu stauen in deinem Leben. Weißt du, der Teufel hat versucht, alles aufzuhalten, alles fernzuhalten, alles zu blockieren, was nur blockiert werden kann. Angefangen von deiner Familie, angefangen von deinem Heim, von deiner Herkunft, wo du her bist. Und all diese Dinge, alles nur blockiert, 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 deine berufliche Entwicklung blockiert. Aber der Herr bricht jetzt diesen Staudamm. Halleluja. Und dieses Fluss fließt in den Tal hinab und es wird ein ganz normaler Fluss. Gott schenkt dir ein ganz normales Leben, ein ruhiges Leben. Und der Satan hat alles nur abgestaut, nur abgeblockt. Es ist ihm nicht gelungen und es hätte er fertig gebracht, umzuleiten. Er wollte die Segnung Gottes umleiten, aber das hat nicht gelungen. Er konnte nur aufstauen, aber jetzt kommt der Durchbruch. Gott schenkt einen Durchbruch. Verstehst du dieses Bild, was Gott mir zeigt jetzt? Der Stausee da oben irgendwo in Bergen und Gott hat so viel Segen für dich bereitet. Du könntest heute viel weiter sein, als du bist. Du könntest viel mehr für Gott tun und dein Leben wäre viel erfolgreicher, viel nützlicher, viel produktiver. Und es wurde abgehalten. Der Segen wurde blockiert. Aber der Segen kommt. Der Segen ist nicht verloren. Gott zeigt mir, der Segen für dein Leben ist nicht verloren. Ist nur aufgestaut worden. Bricht durch. Der Segen bricht durch. Amen. Der Segen bricht durch. Und du wirst all das, all die Jahre, die Heuschrecken dir gefressen haben, bildlich gesprochen, also alles, was du verloren hast, schenkt Gott wieder. Du wirst alles noch wiederbekommen, siebenfach. Der Teufel, wenn er zurückgibt, muss er siebenfach zurückgeben. Der Dieb muss siebenfach zurückgeben. Kannst du dir vorstellen, was du zurückkriegst? Amen.